Herzlich willkommen zur Impro-Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 18. Folge der Impro-Lounge unterhalte ich mich heute mit Romeo Meyer, Kernteammitglied beim An und Pfirsich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum zwischen Liebe und Liebesleid nur eine dünne Trennwand liegt, wie zwischen Beziehungsstatus improvisiert und böse, wer Romeos Impro-Papa war
und wie der Gary ein 30-minütiges Filmdrehbuch improvisiert.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Romeo, es ist Januar 2025 und ich freue mich, mit dir die 18. Folge der An und Pfirsich Impro-Lounge aufzunehmen. Sie wird jetzt quasi mit dir heute erwachsen.
Herzlichen Glückwunsch.
Und harten Alkohol trinken. Du bist in Basel geboren und in Dornbach aufgewachsen.
Dornach.
Ach, Entschuldigung, ich habe es beim Testen schon falsch gemacht, aber wir lassen es jetzt drin. Du bist in Basel geboren und in Dornach aufgewachsen. Du hast zwei ältere Geschwister und hast sehr viel Tennis gespielt und sehr viel Fernsehen gesehen. Es gibt ja auch die bekannte Geschichte, dass dein Bruder Roger Federer mal im Tennis geschlagen hat.
Das stimmt. Ich glaube sogar zweimal. Shoutouts zu meinem Bruder Alex.
Der Romeo freut sich so sehr auf den Podcast. Er muss in der Intro schon mitreden. Was ist der Erste, der das macht? Aber voll okay. Nach dem Gymnasium hast du ein Zwischenjahr eingelegt, um in verschiedenen Jobs Geld zu verdienen, um dir deinen Fahrausweis zu finanzieren. Da sind wir am 18. Geburtstag. 1998 bist du dann in eine 14er WG nach Zürich gezogen, das wäre mein absoluter Albtraum, und hast an der damaligen SAZ Schauspiel studiert, dem Vorgänger der ZHDK. Während des Studiums hast du zum ersten Mal Improvisation kennen und lieben gelernt. Danach hast du Engagements in der freien Szene in der Schweiz gehabt, du warst ein festes Ensemblemitglied des Kinder- und Jugendtheaters in Tübingen und warst ein Jahr am Theater Die Tonne in Reutlingen. Ab 2007 bis 2013 warst du dann wieder in der Schweiz am Theater St. Gallen engagiert und hast Theaterstücke von Shakespeare bis zur Post und vielleicht sogar zur Postmoderne gespielt. In dieser Zeit hast du auch eigene Theatershows, wie zum Beispiel eine Late-Night-Show entwickelt und immer wieder mehr Impro gespielt. 2013 hast du dich dann entschlossen, ein freischaffender Schauspieler im ganzen deutschsprachigen Raum zu werden und hast deine ersten Slam-Poetry-Versuche gestartet. 2016 bist du von der Ostschweiz zurück nach Zürich gezogen und seitdem hast in Theaterproduktionen, Musicals und mit verschiedenen Ensembles eigene Stücke entwickelt und aufgeführt. Seit 2022 bist du festes Mitglied beim An und Pfirsich an einer legendären Weihnachtsshow, wo wir dich aus dem Boden haben auferstehen lassen als Geschenk und bist als Schauspieler, Sänger, Moderator und natürlich als Improvisateur tätig. Stand heute hast du ungefähr 90 Theaterproduktionen aufgeführt und bist jetzt hier in deinem ersten Podcast. Herzlich willkommen, Romeo.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich habe mich mega drauf gefreut. Es haben ja viele im Vorfeld gesagt, aha, wie wird das? Ich habe Schiss, was stellt der Gary mir für Fragen? Und ich habe mich so gefreut, endlich mal in einem Podcast zu sein, weil ich los seit, eigentlich seit Corona, seit 2020 viel mehr Podcasts oder finde das Medium auch so richtig toll, zum mich inspirieren lassen, zum Abendfahren, zum Spazieren. Ich kann nicht mehr mal putzen, ohne einen Podcast zu
hören. Das geht mir übrigens ganz genauso. Oder? Also Podcast ist auch total mein Ding. Ich musste ja den Aufzeichnung verschieben, weil ich krank gewesen bin. Und Romeo war wirklich offensichtlich traurig darüber, dass er jetzt noch ein bisschen länger warten muss, um jetzt erstmal hier zu sein. Aber schön bist du ja jetzt da. Romeo, was mich zum Einstieg interessieren würde: Wie war das in den späten 90er Jahren für das Basler Landei, in die große Stadt Zürich zu kommen und dann auch noch an eine ja auch damals schon renommierte Schauspielschule? Ne? Also es ist ist es die einzige staatliche Schauspielschule in der Deutschschweiz?
Also Bern gibt es auch noch, die haben eine sehr tolle Schule. Es gibt, Deutschschweiz schon, gibt in der Schweiz noch französischsprachige und Verscho. Was dann wieder einen anderen Fokus hat. Aber die zwei grossen Deutschsprachigen in der Schweiz sind Zürich und
Basel. Das ist ja eine Auszeichnung, ne? Die haben eine riesige Auswahl. Und wie war das für so das Basler Landei in den 98er Jahren ihn nach Zürich zu kommen und dann auch noch in den elitären Kreis der SAZ SchauspielschülerInnen?
Also zuerst, ich habe Schülertheater gemacht und dort überhaupt gemerkt, ich kann anscheinend etwas, wo die Leute nachher von sich aus zu mir kommen und sagen, hey, das ist lässig gewesen, oder das ist toll gespielt oder so. Und ich bin das bei wenig gewöhnt gewesen, dass man so, dass Leute von sich aus kommen und ein Kompliment aussprechen. Und dann bin ich aber immer noch recht scheu gewesen. Ich habe mich auf der Bühne viel mehr getraut als dann privat oder so. Und habe dann in 2, 3 also Laienproduktionen mitgemacht und dann durch eine Produktion Lehrerleiter kennengelernt, der Felix Bertschin, und er hat mit mir den Monolog studiert fürs Vorsprechen. Und hey, zuerst, ich habe gedacht, egal wo ane, ich fange einfach mal im Januar an, das ist, glaube ich, Januar 98 gewesen, mit Vorsprechen, und das erste war in München gewesen, das hat nicht geklappt. Das zweite war in Bern gewesen, da bin ich weitergekommen, aber dann rausgefallen, und dann das dritte war Zürich gewesen, und dort habe ich es dann geschafft, und das ist auch schon mal so eine Erleichterung gewesen mit, okay, was ich mir erhoffe oder erwünsche von dem Ganzen, von meinem Leben, von meinem Beruf, finden anscheinend andere auch gut, also sie wollen mich. Und dann, also in erster Linie ist es egal gewesen, wo, Hauptsache ich kann die Ausbildung machen, und dass es dann Zürich geworden ist, in der Schweiz, und das Nächste eigentlich von meinem Zuhause, ist ein schöner Zufall gewesen. Und mir hat der Wechsel überhaupt gut getan, einfach mal in einer WG zu leben, mein eigenes...
14 Menschen.
14 WG, das ist das Erste gewesen, was ich gefunden habe. Ja. Ich habe mich an verschiedenen Orten beworben in Zürich. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, etwa Mai 98, dort war die Wohnsituation noch ein bisschen besser gewesen. Ja. Ich habe mich an verschiedenen Orten beworben und ich hatte dann immer das Gefühl gehabt, und das ist auch schon so etwas mit Schauspieler sein, ich hatte dann immer das Gefühl gehabt, wenn ich dann so drop, ich mache jetzt die Schauspielschule, dass dann die Leute so reagieren mit, wow, das wäre jetzt mega cool, mit einem Schauspieler zu wohnen, oder wir bekommen den Gratis-Billett. Oder
irgendwann kann man sagen, ich habe mit dem gewohnt.
Genau,
that was him.
So, aber so ist es gar nicht gewesen. Entweder haben sie schon jemanden gehabt, oder so 25-Jährige haben gefunden, ja, wir wollen eher jemanden, der so in unserem Alter ist, und ich bin 20 gewesen, weißt du, so, wo du jetzt denkst, what the fuck. Und dann habe ich in dieser 14. WG haben die Leute gar nicht dafür bestimmen. Das war ein WOKO-Haus, eine studentische Wohnkommission. Und dort ist es, glaube ich, anders gelaufen, dass irgendwie, ich weiß nicht mehr, aber die 14, ich habe von diesen 13 anderen, ich habe, glaube ich, in den 3 Monaten, wo ich dort gewohnt habe, ich habe nur 11 kennengelernt. Ich habe 2 nie gesehen.
Wo waren?
Das ist gesehen an der Dannenruchstrasse.
Wo ist das?
In der Engi.
Ah.
In der Engi. Wenn man den 72er Bus nimmt, fährt man dran vorbei.
Ich frage eben deswegen, ich habe selbst 1,5 Jahre in einer WOKO-WG gewohnt, auch zu, ich glaube, 9 oder 10.
Okay.
Und das war...
Haben da auch so Schließfächer gehabt im Kühlschrank?
Nee, das hatten wir nicht. Nee, wir hatten, bei uns war das ganz interessant, es war unterhalb des Sönker Bergs, also des Campus des Sönker Bergs, also an der Wehntaler Straße, ein bisschen nach oben. Und das waren eigentlich 2 Wohnungen, die durchgebrochen waren.
Ah,
also
cool.
Das war... Also die waren nicht zueinander geschlossen, aber es gab 2 Küchen, es gab 2 Bäder, und das waren so gespiegelte Wohnungen. Und in jeder Wohnung wohnten, glaube ich, 5 Leute.
Aber wieso sind die denn 9 gesehen? Wenn
wir waren dann wahrscheinlich 10. Ja. Oder wir waren, es waren nur 4, und es haben da zwar auch Paare gewohnt. Und
okay, die Zähler als 1.
Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich habe eben auch, es gab gewisse Leute, gerade deutsche Mitstudierende, die habe ich nie kennengelernt.
Eben, geil,
weil
wirklich...
Die waren auch ganz selten da, und sobald es, glaube ich, Freitag 4 Uhr waren, saßen die im Auto oder fuhren direkt nach Deutschland zurück und kamen am Montagmorgens wieder.
Und das Schlimmste bei mir war, die Wände sind recht dünn gewesen, dort in der ersten WG. Und nebendran ist ich bin im Eckzimmer gewesen, was ich eigentlich cool gefunden habe. Und nebendran ist eine Frau, ich weiß nicht mal, wie die geheißen hat, die hat dort, die ist meine Zimmernachbarin gewesen, und sie hat einen Freund gehabt damals, und ich habe die immer so am 11, 12 gehört, wie sie Liebe gemacht haben. Und ich habe mega Liebeskummer gehabt zu dieser Zeit. Und es ist so eine ganz schlimme Kombi gewesen, weil ich hatte immer gehört, ich mache jetzt keine Stöhnen noch, und ich habe während dem Liebeskummer gehabt, das ist so eine üble Kombi.
Ja, ja, ja.
Und du denkst, die haben jetzt Freude, und dann fangst du so an, neidisch zu werden auf die und denkst, wieso haben die jetzt so Freude?
Ja, das kenne ich, habe ich auch mal erlebt.
du bist aber welche Seite?
Ja, die am Ohr an der Wand gelauscht hat und es nicht hören wollte gleichzeitig. Ja, ja, Miguel und seine damalige Partnerin und ich hatte Liebe.
Shout out to Miguel.
Miguel Kemp, spätriger Kurator am Landesmuseum in Zürich. Genau. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Warte, ich finde ihn wieder. Gib ihm mir eine Sekunde. Ah ja, du bist 78 geboren, ne? Ich frage mich, ob der Niki Hegele, der hat ja auch an der SAZ mal sich beworben, ob der wohl, ist ja auch ein 78er Jahrgang.
Ja.
Ob ihr wohl im selben Vorsprechen.
Das könnte Generation im Fall sein. Also ich habe nicht in Erinnerung als Name, weil wir haben, sobald im ersten Jahr gewesen bist, können, also, das mit begleiten, die Vorsprecher, und auch zuschauen und selber Erfahrungen sammeln durch das, wie präsentiert man sich. Mhm. Was ich wirklich cool gefunden habe, wir haben keine Entscheidungsmacht gehabt, aber wir durften zuschauen. Oder es hat so ganze Weekends gegeben, wo man einen Workshop gemacht hat, und dann hast du das auch begleitet. Dort haben wir noch müssen kochen, und ich habe einmal müssen für etwa 30 Leute Spaghetti kochen, da sind wir völlig, völlig zusammengefallen. Auf alle Fälle, ich habe den Niki dort nicht kennengelernt, und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Vorsprecher. Also es gibt, das Prozedere läuft ab, ich glaube, Februar bis Juni ist es damals gelaufen.
Aber es wäre spannend gewesen, wenn ihr im selben Jahrgang gewesen wärt.
Ja.
Niki und Romeo. Ja. Ich glaube, der Niki ist im Nachhinein froh, dass er nicht genommen wurde, aber ich stelle mir gerade das vor, Niki und Romeo sind in derselben Schauspielklasse und finden sich gegenseitig ganz doof.
Acht?
Ja.
Ich glaube, ich hoffe, dass das passiert wäre, was im ersten Jahr Schauspielschule passiert ist, dass man einfach irgendwie sich indirekt in alle verliebt hat, weil die Klasse, ich meine, du hast die so gut kennengelernt, man hat.
Wurdet ihr denn gequält? Das ist doch so das typische Schauspielschulgerücht, oder man muss sie brechen, ihr dürft nicht schlafen. Ja, sag mal, ihr hört, dass du nur 2 Stunden schlafen darfst.
Wow, okay. Nein, wir haben sehr viel Unterricht gehabt, aber ich finde, unsere Lehrpersonen haben auch immer darauf gepocht, dass wir uns erholen, dass wir es uns gut gehen lassen. Ich glaube, du erlebst so viel an dieser Schule, was eben Figurenspieler oder auch Theater oder Impro mit einem machen, dass man nämlich wirklich sehr sich selber immer die ganze Zeit kennenlernt, und du bist so viel am Verarbeiten und gleichzeitig neu aufnehmen. Ich finde, unsere Schule hat mit extrem viel Freiheiten geschafft, extrem viel Freude geschafft und mit sehr wenig Druck. Ich hätte mir amigs sogar ein bisschen mehr Druck gewünscht. Zum Beispiel, genau.
Cool.
Dass nicht so siehst, wie ist er jetzt gegangen damit, wie fühlst du dich? Ich habe mir gewünscht, hey, komm, gib mir ein direktes Feedback.
Und weil es ja in den nächsten Teilen des Podcasts viel mehr um dich als Improvisateur gehen wird, als um dich als Schauspieler, glaubst du, oder hat dir diese Ausbildung, dass du an der vorherigen ZHDK die Ausbildung gemacht hast, hat die dir viele Türen geöffnet? Hast du gemerkt, dass ein Unterschied ist, dass du an der staatlichen Schauspielschule warst und nicht an einer privaten Schauspielschule?
Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals ist es krass gewesen, dass man sich überhaupt nur an gewisse Orte können bewerben mit einem staatlichen Abschluss. Oder ich glaube, am Theater, wenn du Bewerbungen bekommst, gibt es amix sogar eine Praktikantin oder irgendwie eine Assistentin, die dann muss, weißt du, so aussortieren, und dann schauen wir mal, wer ladet man überhaupt ein. Ich hoffe, das ist heute nicht mehr so, weil ich glaube, es gibt auch ein paar Privatschulen, die sehr cool sind. Es ist aber natürlich auch ein Schutz, weil es gibt immer mehr Leute, die diesen Beruf machen, und weniger Jobs. Also ist auch eine Form von Schutz, dass du schaust, hey, wie sondierst du aus? Aber natürlich hat Ausbildung an einer staatlichen setzt voraus, dass du breit gefächert Ausbildung genossen hast, dass du vielleicht im Idealfall tolle Dozentinnen gehabt hast, die dich unterstützen. Genau, und Zürich war für das Ganze eher ein gutes Feld gewesen, auch zu dieser Zeit. Wir haben, es ist gerade sehr viel los gewesen am Schauspielhaus, es ist gerade das Theater Basel ist neu unter dem Stefan Bachmann sehr gut gelaufen. Also wir haben sehr viel können auch durchs Zuschauen lernen. Das ist auch das, was ich den Leuten immer mitgebe. Irgendwann ist mal ein Impro-Schüler zu mir gekommen und gesagt, hey, was kann ich noch privat machen für Weiterbildungen? Und dann habe ich wirklich kurz überlegt und gesagt, hey, sei offen und gang viel schauen, weil du kannst so viel Inspiration ziehen durch ganz viele Kunstformen.
Mhm. Cool.
Ja.
Was für ein schöner Schlusssatz für die Einleitung. Romeo, jetzt haben wir dich als Schauspieler ein bisschen erfahren. Mhm. Jetzt werden wir uns ein bisschen um den Romeo als Improvisateur kümmern in der Biografie. Seit wann machst du Impro?
Ich mache genau seit 2001 Impro auf der Bühne. Mhm. 2001 haben wir das hat damals noch nicht Modul geheißen, heute war das, aber wir haben einen dreiwöchigen Workshop gehabt im Volker Quandt, wo ja Harlekin-Theater sehr lange geleitet hat. Und ich weiss noch, der ist gekommen und hat gesagt, wir improvisieren alles und am Ende von diesen drei Wochen gibt es eine öffentliche Vorstellung. Und wir Schauspielstudierende sind natürlich geschockt gewesen. Wir haben gefunden, wir werden da einfach ungeschützt rausgeschmissen und da gibt es keine Regie und wir wissen nicht, was wir machen. Und spannend war, dass dann in diesem ersten Kurs ist es, glaube ich, so gelaufen, wie es ich in meiner Wahrnehmung viel läuft, wenn Leute Impro kennenlernen. Wir haben das ja jetzt nicht freiwillig gewählt, sondern es hat am Anfang geheißen, ihr macht das. Und von diesen etwa 12 Leuten haben 2 sofort aufgehört.
Also, war das eine Option auch?
Du hast dann schon zu der Schulleitung können und sagen, hey, das widerspricht total meinen Grundwert. Oder
das ist eine Verweigerung beim Militär.
Genau, also nein, ich glaube, die Freiheit haben wir schon gehabt, auch wenn es jetzt mit einer Regie, wenn du gefunden hast, hey, das geht überhaupt nicht, hast du schon können drüber reden und 2 haben halt gefunden, hey, ich mache lieber einen anderen Workshop, weil es hätte ja noch andere Optionen gegeben und ich steige da aus. Und ich glaube, so typisch SchauspielerInnen-mässig mit, hey, das ist mir zu oberflächlich, ich komme da zu wenig in die Tiefe, das ist nicht meins. Oder ich möchte viel mehr wissen, was ich mache. Also ein bisschen Angst auch vor dem Ungewissen. Und sagen wir mal, von den restlichen 10 haben es 10 wollen, und vielleicht 2 überhaupt nicht können. jemand hat es unbedingt wollen. Nein, jemand ist so ein bisschen egal gewesen, hat es aber hure gut können. Und die restlichen 7 wären das jetzt noch, haben es wollen und können. Aha. Das ist für mich so ein guter Schnitt von Theater- oder Impro-Leuten, die sagen, wir fangen an mit Impro.
Romeo, in welcher Kategorie warst du?
Ja, ich würde jetzt schon sagen, in denen, die es gern machen und auch können, weil der Folge hat mich dann danach, also das ist ja ein Zufall, ich bin dann in Tübingen im ersten Engagement gelandet, wo er daheim ist und seine Gruppe hat. Ja. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation gewesen, weil er gesagt hat, naja, dann kommst du zu uns und beginnst auch hier zu spielen. Ja. Der grosse Vorteil ist auch noch gewesen, dass ich dort natürlich noch Geld dazu verdient habe, weil man kann das ehrlich sagen, 2003 hast du im Anfänger-Engagement in Deutschland 1550 Euro verdient und von denen habe ich genau 998 rausbekommen. Also ich habe von 1000 Euro im Monat müssen leben. Und da hast du jeden Zusatzjob natürlich mit Handkuss genommen.
Genau. Kannst du dich an Leute erinnern, die mit dir zusammen in diesem Workshop an der ZHDK waren? Sind da welche in die Impro-Szene gekommen?
Also das ist unsere Klasse gewesen, also unser Jahrgang, da weiss ich natürlich noch alle, also ich kenne alle sehr gut. Wir haben lustigerweise nachher zu dritt, dort ist der Ueli und Julia sind noch dabei gewesen, sind wir angefragt worden vom André Dépon. Der André Dépon ist öppe, Shoutout zum André, wenn ihr das gehört, der crazigste Musiker, den ich kenne. Der spielt auf dem Rücken liegend mit so überkreuzten Fingern etwas, spielt mit den Füßen etwas. Er hat uns damals 2003 mit seinem Auto irgendjemand aufgabelt. Wir sind noch mit einer Karte, weil es noch keine Google Maps gab, hat sind wir zu Schulhäusern gefahren und haben uns den Arsch abgespielt vom 20 vor 8 Uhr am Morgen bis um 12 Uhr haben wir etwa 5 Schulshows gespielt. Und ich weiss, wir haben damals, ist Al-Qaida gerade sehr aktuell gewesen und wir haben 100.000 Mal probiert, Al-Qaida, dann hat plötzlich, keine Ahnung, arabische Frau Al-Qaida geheissen, dann ist ein Fata Morgana Al-Qaida gewesen, dann ist Al-Qaida eine Erfindung gewesen. Wir haben es probiert, immer umzudeuten, weil wir keinen Bock haben, Terroristen zu spielen.
Weil die SchülerInnen Al-Qaida als Vorgabe reingeworfen
haben. Wir haben immer gefragt, jetzt brauchen wir noch zum Beispiel etwas, was euch gerade beschäftigt oder ein Wort, wo die heute in der Zeitung gelesen haben. Und dann ist natürlich das gekommen, aber wir haben dann nach den ersten drei Morgen gemerkt, hey, Al-Qaida, ich wollte es nicht mehr spielen.
Also ihr habt also quasi zu viert 2001 Schulshows, Schulinfoshows gemacht.
Das ist 2-3 gewesen.
Ah, 2-3.
Genau. Genau, das ist so, das sind so die ersten Shows gewesen, die ich dann wirklich gespielt habe.
Aber zurück zu meiner Frage.
Ja.
Von denjenigen, die mit dir damals in diesem Workshop waren, machen davon einige heute noch Impro oder bist du der Einzige?
Ich weiß, dass eine Kollegin, die damals aber den Kurs, glaube ich, gar nicht gemacht hat, nachher an der ZHDK noch etwas mit Impro unterrichtet hat. Aktiv Impro-Shows fällt mir jetzt niemand ein. Nein.
Ja, bist du der einzige Überlebende. Ja. Dann ist aber jetzt die Frage, warum? Warum bist du es? Und daher kommt die Frage, warum machst du Impro?
Also ich könnte mir vorstellen, zum einen ist es so, weil doch viel, also wenn man jetzt schaut, ich habe die Schauspielschule 2002 abgeschlossen, das ist jetzt 22 Jahre her, und ich glaube, von den Leuten, die damals die Ausbildung gemacht haben, ist es so wie immer, dass vielleicht ein Drittel noch im Beruf ist.
Ah, okay.
Weil die andere Berufe angefangen haben. Mhm. Ich weiss, wir sind etwa der geburtenreichste Jahrgang ever. Wir haben 2018 ein Klassentreffen gehabt und einfach alle haben mindestens 2 Kinder, wenn nicht 4. Und ich kann mir vorstellen, dass die mit 4 Kindern einfach einmal gesagt haben, hey, ich muss etwas anderes machen oder so. Ich glaube, von denen, also genau, warum ich das als Einzige noch mache, ist vielleicht auch, weil die anderen eben überhaupt nicht mehr im künstlerischen Beruf tätig sind. Und ich glaube, von den wenigen, die es machen, hat es jetzt niemand so gern gehabt, dass er gefunden hat, ich will das lang live machen, weil bei mir ist es ja richtig ein weiterer Berufszweig geworden, eine Einnahmequelle. Also ich habe dann erst gemerkt, ich habe vor 2001 nicht gewusst, dass man mit Impro Geld verdienen kann.
Aber du kanntest Impro vorher schon?
Ich habe es kennt, aber ich habe es natürlich zuerst kennengelernt als Annäherung an Rollen, an Annäherung an dich selber kennenlernen und nicht, dass man eine Show damit spielt.
Ja, ja.
Genau.
Und warum machst du Impro?
Hey, ich liebe es nach wie vor. Es gibt mir natürlich einen Adrenalinkick, der nach wie vor da ist. Und wenn der nicht da ist, bin ich selber traurig und habe das Gefühl, warum, was ist jetzt schiefgelaufen, dass es irgendwie so ein bisschen lame gewesen ist oder so. Aber die Freude am, also was der Moment dir gibt und was in der Verbindung mit Menschen entsteht. Jemand sagt etwas und es löst etwas in dir aus. Ich finde das, mich fasziniert der Zufall und mich fasziniert, dass der Zufall immer anders ist.
Und hat es in den 23 Jahren, die du Impro machst, Veränderungen gegeben daran?
Eine riesige Veränderung.
Also nein, ich meine in deiner Motivation, Impro zu machen.
Voll. Auch dort riesige Veränderungen, weil ich würde sagen, Impro ist jetzt präsenter denn je, weil sonst hätte es ja amigs wie Monate gegeben, wenn ich vielleicht 3-4 Theatersportshows gespielt habe und sonst keine Impro gemacht habe oder nichts unterrichtet habe. Und in dieser Zeit, weiss ich noch, bin ich mal in Tübingen gewesen, ich weiss nicht, ich glaube, dort habe ich schon in St. Gallen gelebt. Und dann habe ich gerade so das Gefühl gehabt, ich wiederhole mich. Und das finde ich so recht langweilig, wenn ich so, oder schon weiss, die andere Person fängt jetzt im Stil von Shakespeare etwas an. Und ich weiss ganz genau, sie ist die Königin und ich spiele dann die und die Figur. Und irgendwie habe ich im Hinterkopf, warte mal, so eine ähnliche Konstellation haben wir schon mal gehabt. Und das finde ich dann schade. Und dann habe ich so ein bisschen wie eine Mini-Krise geschoben. Und dann habe ich mit dem Udo Zepetzauer geschwätzt, der seit 1991 Impro macht. Das ist ja damals aus dem Kinder- und Jugendtheater vom Landestheater Tübingen hervorgegangen. Das erste Stadttheater gewesen, wo ein eigenes Impro-Ensemble hatte. Und wenn man sich vorstellt, der Mann macht jetzt einfach seit 33 Jahren Impro, 34 Jahren. Und dann habe ich einmal gefragt, hey Udo, wie gehst du mit dem um? Ich habe das Gefühl, ich bin so einem Tal von Impro. Und dann hat er einfach gesagt, nein, ich habe da noch nicht erwähnt, ich habe einfach gesagt, mir geht es gerade nicht gut mit Impro. Und dann hat er gesagt, hey, es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Berge und Täler und es ist permanent im Wechsel. Und ich habe mir ihn dann vorgestellt, wie so ein Männli, schon so die Berge durch und durch abgefahren ist auf Ski. Und ich habe es noch beruhigend gefunden, zu wissen, nach dem Tal geht es auch wieder drauf. Mhm. Und vielleicht bist du jetzt gerade in einem Tal und du hast gerade deine Fragen. Und mir hat dann auch geholfen, so, ich führe nicht viel Tagebuch, aber immer wenn ich eine grosse Frage habe an mich, dann schreibe ich das auf. Mhm. Und dort habe ich auch sehr viel aufgeschrieben für mich zu Impro und habe gemerkt, dass immer wieder im Moment ankommen und immer wieder mich selber auch herausfordern und überraschen, das ist etwas, auf das kannst du dich auch jetzt vorbereiten. Mhm. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, okay, jetzt mache ich das wieder, sondern mhm. du kannst dich im Vorfeld auch kurz mal dich wieder sammeln und sagen, was wünsche ich mir von heute eigentlich? Oder was ist so etwas, wo ich gerade heute möchte ausprobieren oder so? Und es gibt immer noch genug Improvisatives in dem.
Ich sage manchmal, dass ich den ImprovisateurInnen und die Schauspielerin weit weg voneinander halten würde. Ich würde sagen, es ist nicht dasselbe. Sie machen etwas, was ähnlich aussieht, am selben Ort. Mhm.
Aber sind wir Halbgeschwister, die,
ja, ich sage. Genau. Und aber dass die Fähigkeit, dass der Reproduktion ist immer wieder dasselbe zum Leben zu erwecken, ist eine ganz andere Fähigkeit als die des auf der Bühne Kreierens. Also ich sehe dich nicken und du stimmst mir da anscheinend schon deutlich zu. Mhm. Jetzt frage ich dich, war deswegen für dich, Romeo, die Impro so attraktiv, weil sie etwas abgedeckt hat, was die schauspielerische, vor allen Dingen, wenn du ein angestellter Ensemblemitglied in Deutschland warst und dann wurde dir gesagt, was du zu spielen hast und da hast du ja noch nicht mal, das ist ja jetzt nicht freie Wahl, sondern du spielst das, Punkt. Ja, genau. Und das machst du dann bitte jetzt den nächsten, ich postuliere jetzt 3 Monate, 4-mal die Woche. Mhm. War da dieser Unterschied in der Impro, war der für dich wichtig?
Voll, ich muss für das vielleicht ein bisschen ausholen. Ich glaube, meine Beziehung zu Impro war immer schon eine sehr entspannte gewesen, weil am Anfang hat es geheißen, hey, du darfst einfach mal alles machen, was du möchtest. Und davor habe ich das gar nicht so kennt, weil in dem Stadium, wo ich das kennengelernt habe, 2.1, haben wir schon Stücke erarbeitet und dort ist schon mal gesehen, okay, du seist das, was dort steht, wenn wir es nicht über Impros entwickelt haben. Du hast eine Regie, die dir im Idealfall hilft oder dich bestärkt, aber vielleicht auch ganz klar Wünsche einfordert. Du hast eine Dramaturgie. Also, und dann plötzlich bist du alles in einem und ich so, ah geil, ich darf jetzt alles selber bestimmen und darf sogar noch das Thema, das mich gerade interessiert, reinbringen. Mhm. Und das hat mich so befreit. Und darum ist es, glaube ich, etwas, was ich immer weitergemacht habe, weil du hast zum einen das, was dir ganz viel vorgegeben ist, wo du sehr viel über dich auch kannst kennenlernen. Du hast eine Vorgabe von einer Figur. Und dort geht es für mich mega darum, mich selber in dieser Figur zu erkennen. Mhm. Und auch, in welcher Zeit hat der Autor oder die Autorin das geschrieben? Was hat die Person mit dem wollen erzählen? Was ist das Überthema? Was ist das Thema heute? Mhm. Da kann man so viel wiederentdecken. Und auf der anderen Seite hast du die Impro, wo du das alles im Moment immer kannst selber bestimmen. Und es spiegelt mir ja auch immer wieder Realität. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie viel mehr zum Beispiel Eyjafjallajökull Ausbrüche oder irgendetwas mit dem Wort gespielt haben und du weißt ganz genau, 2011 würde ich jetzt mal sagen, etwa, haben wir sehr viel mit dem gemacht. Also du hast ganz viel Links von der Realität, vom Alltag. Mhm. Also Impro ist eine Parallelrealität, die weiterläuft. Wenn ich weiss, Al-Qaida ist 2003 oder ja, dann sehr aktuell gewesen. Oder jetzt wissen wir, wie viel Trump gesagt wird. Leider. Mhm. Immer noch. Seit 4 Jahren gesagt wird. Wie viel Obama davor immer gesagt worden ist und so. Also, es ist permanent auch eine Verarbeitung vom Alltag, von der Realität durch Impro. Mhm. Ich hoffe, das hat jetzt die Frage gerade beantwortet.
Ich bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, dem zuzuhören. Ich habe noch zu dem Teil eine letzte Frage, aber meine Challenge ist, Romeo, weil man könnte in beiden ein komplettes Geralds Thema machen. Deswegen darfst du pro Frage, also für diese 2 Fragen, nur je 2 Sätze benutzen.
Okay.
Frage Nummer 1. Was können SchauspielerInnen von ImprovisateurInnen lernen? Und das Gegenstück, was können ImprovisateurInnen von Schauspielern lernen? Du hast für jede dieser 2 Fragen nur 2 Sätze Zeit. Go!
Okay, SchauspielerInnen können von ImprovisateurInnen lernen, face your fear, gang an den Punkt, wo du nicht weißt, was passiert, weil dann erlebst du etwas über dich selber. Und los dem anderen zu. Mhm. Weil sonst kannst du nicht zusammenspielen. Mhm. Das ist Gefahr, Nebensatz, Klammer auf, das ist Gefahr beim Schauspiel, dass du die Texte gelernt hast und dem anderen nicht mehr zuhörst. Mhm. Was können ImprovisateurInnen von Schauspielenden lernen? Such nach, was du mit der Figur, die du gerade spielst, zu tun hast. Also bau dich selber in die Figur ein. Mhm. Es gibt ja verschiedene Spielformen, Klammer auf. Zweiter Satz. Ich würde sagen, sei dir deiner Wirkung bewusster, wenn du zum Beispiel zappelst, wenn du zum Beispiel eine krumme Haltung hast, wenn du zum Beispiel immer nach oben schaust. Es, alles, was du mit dem Körper machst, hat eine Wirkung.
Das ist ja ein spannender letzter Punkt, weil die Impro, die in sich ja einen hohen, irgendwie einen egalitären, demokratischen Anteil hat, und Wirkung ist ja nicht eine Sache. Also jetzt im Schauspiel kann ich mir jetzt eine Regisseurin vorstellen, die sagt, ich übernehme das Urteil der Wirkung, ob das jetzt für alle stimmt und ich spiele keine Rolle, aber ich übernehme die. In der Impro hast du die nicht, jetzt hast du einen Impro-Kurs und jetzt fragst du 10 Leute, wie hat das gewirkt, und das gibt dann nicht unbedingt eine hundertprozentig gleiche Antwort. Also wie mache ich denn als Improvisateur die Situation, dass, ja, ich meinte so und irgendjemand hat das schon so verstanden, wie ich das meinte.
Ja.
Ja, da ist ja ein Dilemma in der Improvisation, wenn du nicht die urteilende Autorität hast, die das Theater generell erkennt.
Absolut, aber auch wenn du Regie hast, würde ich sagen, die Zuschauenden, wenn du spielst eine Rolle und jemand kann im gleichen Stück sitzen und kann sagen, ich habe eine kämpfende Mutter gesehen, und jemand kann sagen, ich habe eine überforderte Ehefrau gesehen. Mhm. Und beide haben der gleichen Person zugeschaut. Also trotz Regie hast du auch, also jeder Zuschauende interpretiert das ganz anders. Und bei der Impro sowieso, ich glaube, bei der Impro ist es fast weniger, weil es so pur ist, dass man ganz fest merkt, aus was entsteht das jetzt.
Aber jetzt meine Frage, wie soll ich denn als Improvisateur mir meiner Wirkung bewusst sein, wenn ich zum Entschluss komme, naja, es wirkt eh auf jeden anders. Dann
ich glaube, also Selbstwahrnehmung kann schon so weit gehen, dass du merkst, hey, bewege ich gerade die ganze Zeit meine Füße zum Beispiel in einer Rolle. Mhm. Und wenn du das mal bei jemand anderem beobachtest, was macht das mit einer Figur? Mhm. Also wenn man jemandem immer zurück meldet, hey, deine Wirkung ist oft dann unsicher, weil du zappelst sehr viel. Zappeln wirkt dann sehr oft halt, dass jemand gerade in sich etwas verarbeitet. Mhm. Oder, keine Ahnung, es gibt ja Menschen, die haben so einen wunderschönen Blick, aber es wirkt wie ein Schlafzimmerblick. Dann musst du sagen, ah, okay, du hast so eine schöne Ausstrahlung, aber es wirkt immer, als würdest du ein bisschen einschlafen.
Ich habe jetzt im letzten Nachwuchsensemble jemanden gehabt, der sehr viel gezappelt hat auf der Bühne, der einfach ein starkes ADHS hat und dem ich in den Feedbacks immer wieder versucht habe, dazu zu bringen, sich zu beruhigen. Habe dann eine andere Teilnehmerin gehabt, die versucht hat, ein bisschen für ihn Partei zu ergreifen und sagt, aber warum muss er sich denn ändern?
Okay.
Und ich habe gesagt, er muss sich nicht ändern, aber er muss sich bewusst sein, ich als Zuschauer weiß nicht, dass der vielleicht körperlich...
Was ist Figur und was ist A?
Genau, dass der körperlich vielleicht das nicht anders kann, sondern ich sehe einfach jemanden, der rumhampelt.
Ja.
Da habe ich gemerkt, in der Schauspielerei oder in meiner klassischen schauspielerischen Vorstellung wäre das keine Debatte, da würde ich sagen, das ist deine Aufgabe, an deiner Wirkung zu arbeiten, aber in der Impro gibt es das Element von dieser Persönlichkeit, die man irgendwie geschützt haben möchte, oder man sagen, wo man von Authentizität spricht.
Ja.
Ja, und da finde ich, da ist schon eine Spannung drin.
Absolut. Ich glaube auch, man kann, also gerade wenn Leute Kurs bei uns machen, die extrem dort los und sagen, der Fun soll ja im Vordergrund stehen, dass ihr Impro erlebt.
Naja, beim Nachwuchsensemble steht der Fun nicht mehr im Vordergrund.
Da habe ich noch nicht reinschauen. Okay.
No.
Hey, ich glaube, dann ist unsere Aufgabe, wirklich Rückmeldung zu geben, aber zu schauen, also man kann dieser Person ja offen lassen, was sie damit macht. Die Frage ist, möchte eine Person eben auch in verschiedene Figuren eintauchen? Möchtest du selber anders wirken? Mhm. Ich meine, du kannst ja auch den Thrill haben, an dem Ganzen zu sagen, ich möchte mal jemanden spielen, der mega alt wirkt oder wo, wenn jetzt jemandem Mafia-Boss als Vorlage ist, dann wird niemand wahrscheinlich krass rumzappeln. Weil der Hochstatus entsteht nicht durch Zappeln. Also ich glaube, ja.
Und das ist ja, glaube ich, der spannende Moment, wo man, wenn man das jetzt positiv ausdrücken möchte, verschiedene Impro-Stile drin erkennen könnte. Oder wenn man das negativ ausdrücken möchte, ist, man verlässt sich zu sehr auf seine Komfortzone.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, Spielende, die näher an mir sind, die sehr über den Inhalt, Dialog, Intellekt fungieren, die würden dann vielleicht tendenziell den Mafia-Boss einfach über Text lösen. Und Spielende, die den ihrer Körperlichkeit näher sind, würden das vielleicht viel mehr über diese Wirkung lösen. Und ich glaube, da sind bei, würde ich jetzt sagen, sind bei beiden ist es eine Gefahr, sich einfach darauf zu verlassen, zu sagen, ich kann das ja alles mit Text lösen.
Das stimmt. Ich glaube, der Grund für mich, der Wahrnehmung, also Wahrnehmung ist für mich ein grosses Thema in der Improvisation. Und ich glaube, wenn du wahrnimmst, was macht jetzt das mit dem Körper, wenn deine Stimme sich verändert, dann kommt von mir der Impro-Spieler rein, der dann eben auch, wenn er intellektuell ist, seine Körperlichkeit vielleicht sich ein bisschen anpasst oder so. Und die Stimme sich anpasst, wenn der andere stimmlich vorgeht.
Voll. Aber ich glaube, dass das natürlich für gewisse Menschen ist es in der Improvisation viel naheliegender, vom Gehirn zur Zunge zu gehen und dazwischen und in dem Zuhören, die Ohren liegen ja da schon dazwischen drin, da drin passiert die Impro in deinem Geiste, in deinem Hören, in deinem Sagen. Und ich glaube auch, wahrscheinlich selbst jemand mit ADHS könnte wahrscheinlich, wenn er sich wirklich den Zugang probieren würde, ich übe den Zugang wirklich über den Körper und nicht, der natürlich ist der junge Mann hochintelligent, ich übe den Zugang nicht über meinen Verstand und über meine Worte, sondern ich übe meinen Zugang über meinen Körper, könnte das schon sein, dass auf einmal eine körperliche Ruhe eintritt, aber das verlangt dann von ihm, dass er seine Stärke, das schnelle Denken und das Reden mal zur Seite legt. Aber ich würde schon sagen, ich glaube, das steht an der Macht und ich glaube, das könnten wahrscheinlich ImprovisateurInnen schon von SchauspielerInnen lernen, denn die können sich nicht nur auf ihre Worte verlassen, sondern von denen wird er verlangt, dass sie die Worte ganzheitlich oder den Inhalt ganzheitlich, die Emotionen ganzheitlich übertragen kann.
Voll. Also ich glaube, beim Schauspiel hast du, wenn es jetzt nicht gerade eine krasse Maske ist und du sehr weit weg von dir gehst oder in einem Kinderstück plötzlich eine ganz andere Stimme hast oder so.
Ja, verrückt.
Und dann ist sehr viel nöch an dir.
Ja.
Und das ist natürlich auch etwas, wo ja Leute immer wieder rückmelden, das Stichwort Authentizität. Also wenn ich einen Kurs gebe zum Thema Schauspiel, ist das Wort auch viel Thema. Du möchtest ja eintauchen. Du möchtest jemandem etwas glauben. Und je näher das an dir dran ist, desto schöner kannst du eintauchen. Wenn du die Leute fragst nach ihren Lieblingsleuten im Film oder auf der Bühne, dann ist viel, also wenn du fragst, was findest du denn toll an denen, dann sagen sie, ja, ich glaube ihnen einfach alles. Und das ist eine Macht, die wir haben und eine Fähigkeit, die du Leute wieder, ich glaube, irgendwann hast du mal das Thema positive Manipulation gehabt im Podcast, dann kann man die Leute sehr positiv manipulieren, dass sie dir glauben. Die Leute, das ist ja das Geile. Die Leute wissen, es ist gespielt, aber sie wollen dir glauben.
Voll. Aber ich glaube, Authentizität ist so ein Begriff, der mich triggert, weil er wird oft aus meiner Sicht als Ausrede benutzt, um sich nicht verändern zu müssen. Das ist ja nicht authentisch. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist authentisches Verhalten, hat immer eine Range. Und in meinem authentischen Verhalten kann ich Hochstatus, cool Gangsterboss und zappligen, hibbeligen, weißen Jungen darstellen.
Ja.
Und da gibt's meine authentische Range. Ich kann das nicht unbedingt genauso machen wie der Romeo. Aber authentisch heißt nicht, ich habe ein Ding, sondern authentisch heißt, was ist mein glaubwürdiger, mein Handlungsspielraum, und den musst du, finde ich, als Schauspieler erforschen oder als Impro-Spieler erforschen.
Ich glaube auch, authentisch ist fast ein Schutzwort geworden, auch wenn du, keine Ahnung, wenn die Leute sagen, hey, du bist nicht mehr real,
zum Beispiel. Voll.
Du bist bei jungen Leuten am Mixtur, wenn du Impro machst oder wenn sie es dir nicht glauben will, du bist ja nicht mehr real und so.
Aber ich glaube, genau wie du, wo du sagst, da steckt eben die Lösung drin. Authentisch heißt, das, was du transportieren möchtest und das, was du was wahrgenommen wird, ist übereinstimmend. Dann ist Authentizität.
Ja.
Das muss gar nicht wahr sein.
Das muss nicht wahr sein. Du kannst fake it till you make it.
Voll.
Ich meine, kürzlich in einem Kurs Emo-Achterbahn ausprobiert bei Figurenfindung und eine hat so gesagt, boah, aber ich bin ja etwa 10 verschiedene Figuren gesehen in dieser Emo-Acht und ich habe zu ihrer Ich habe die Leute gefragt, findet ihr das auch? Und alle haben mit dem Kopf geschüttelt.
So, das sind verschiedene Versionen derselben
Figur. Ja, und genau. Dass jemand, der zuerst sagt, hey, wir müssen unbedingt jetzt zusammen kochen, weil ich habe Hunger, nachher, keine Ahnung, als gleiche Figur kann behaupten, ich hasse Essen, finde ich so lustig und es funktioniert.
Denn, wie du ja gesagt hast, wir wollen glauben und wir wollen den Zusammenhang grundsätzlich erkennen. Ich bin jetzt nicht der totale Verfechter von, man kann auf der Bühne alles tun, das Publikum sieht was, aber ich glaube, das Publikum möchte gerne einen Zusammenhang sehen. Romeo, auch wenn wir uns hier in diesem Thema sonst zu fest verlieren, ich muss zeitmäßig weitermachen.
Okay.
Romeo macht gerade meine Gestiken nach.
Ich spiegle dich. Du hast gerade so eine schöne große Bewegung gemacht.
Ich habe eben noch drei Fragen im biografischen Teil. Und deswegen darfst du die nächste Frage nur in einem Satz beantworten. Okay. Was ist deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Ah, ich habe ja gewusst, dass das kommt, weil ich habe ja
war
alle Folgen
Satz,
bis dort, oh, Mist. Genau, Klammer auf, ich habe alle Podcasts bis jetzt hierhin gelost und ich bin das Gegenteil von Dani Gigo, der sagt, du musst einfach den Moment nehmen und fresh. Nein, ich hab Freshness durch absolute Vorbereitung.
Ich möchte das kurz highlighten, denn jetzt müsst ihr Folgendes wissen, der Romeo sagt diese Aussage am Tag, als die Folge vom Dani Giga erschienen ist. Diese Folge ist vor 6 Stunden online gegangen.
Und
der Romeo hat sie anscheinend schon gehört. Impressive.
Ich habe sie gelost.
Romeo, was ist deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Also, ich habe gewusst, die Frage kommt. Es gibt zwei. Die eine läuft und heisst Beziehungsstatus. Ich liebe die Show, weil sie sich, also für Leute, die das nicht kennen, es werden Liebesbeziehungen improvisiert. Liebe immer zwischen Liebespaar und nicht Mutter, Tochter oder so. Und wir haben als Regie, in Anführungsstrichen, Paartherapeutin, Annette Brockhaus, die das mega cool macht. Und es gibt keine lustigere und berührendere Kombi, als eine Paartherapeutin als Regisseurin zu haben. Und sie therapiert unsere Figuren und ich liebe, was, wenn ich zuschaue, aus meinen KollegInnen rauskommt und was bei mir passiert, weil ich finde, es ist nochmal ein anderes Spiel, eine andere Form von Spiel, die wir machen. Die läuft gerade und was ich liebe, wo wir leider gerade nicht mehr spielen und ich hoffe, das kommt irgendwann wieder, ist Böse.
Das habe ich noch nicht gehört hier im Podcast.
Genau.
Warum Böse?
Ich liebe Böse, weil es mir aufzeigt, also es ist natürlich sehr figurenbasiert und das liebe ich eh. Ich finde, Böse funktioniert auch sehr gut mit dem Spiel nöch an einem dran, was ich auch sehr gern habe. Und Shoutout zu Harry und Olli, wo das wo das Ganze ja entwickelt haben, wo damit spielt, dass ja Nebenfiguren nachher zur Hauptfigur werden. Wenn ich das zum ersten Mal gesehen habe, ist für mich so sehr sehr überraschend gewesen, dass das funktioniert, oder dass das passiert, nicht dass es funktioniert. Und ich liebe die Form, wie Figuren dann wirklich Abgründe von sich selber kennenlernen und die auch ausleben. Und ich liebe das Interaktive, dass Leute dafür mitbestimmen, ist das moralisch noch vertretbar.
Cool. Genau. Das Spannende ist, du hast jetzt gesagt, du magst Liebe und du magst Boshaftigkeit. Das ist ja dann prädestiniert, wenn du dann in 1,5 Monaten zu unserer Show kommst. Fuck Love. Die Late-Night-Show am Valentinstag, die um die bösen Abgründe der Liebe sich dreht.
Absolut. Und ich kann nochmal dazu sagen, vielleicht meine jetzt einige, wieso hätte kein musikalisches Format genannt?
Nein,
jetzt
das meint kein Mensch, Romeo.
Okay.
Okay. Du möchtest einfach weiterreden. Du möchtest einfach weiter sprechen.
Okay.
Ich habe noch viel vor mit dir. Also sag einen Satz, warum hast du denn kein musikalisches Format gesagt, Reo? Weil alle ja wissen, dass du toll singen kannst, wie das in mehreren Podcasts auch schon erwähnt wurde.
Das ist sehr lieb, aber das ist nicht der Grund. Ich glaube, weil zum Beispiel jetzt auch sehr viel harte Arbeit bedeutet, wie kriegt man die narrative Langform zusammen? Und auch One Hit Wonder, wo ich mit dem Daniel dafür entwickle, mega viel Spass macht, aber wir auch noch auf einem Weg sind. Und die anderen Formate für mich schon so wie rund sind. Genau, da. Fertig.
Romeo, was war dein Lieblings-An- und für sich-Moment?
Das hat mit dir zu tun, Gary. Indirekt. Weil, Also ich habe wirklich überlegt, was ist das Schönste gewesen. Und es hat einen Moment gegeben, da bist du in Tod gespielt in unserem Krimi-Format, der jeder und alle umarmende Kommissar gewesen, der nur einen Vornamen hatte.
Der ich weiß nicht mehr. Aber einen schönen Pullover hat er gehabt. Ja.
Genau, so eine sehr grüne Bulli. Und dann hat es den Zufall wollen, dass in der ersten Reihe ein Kind gesessen ist und das hat etwa 5 Minuten die Assistent gespielt.
Und die ganze zweite Hälfte.
Was? Ist das so lang gewesen?
Ja, yeah, das
okay,
hat...
Okay, gefühlt 5 Minuten.
Frag mal den Björn, der wird das anders sehen. Nee, das Kind hat sehr viel in diesem Interview, hat es ganz viel reingerufen.
Es hat ganz viele clevere Fragen gestellt. Ja. Auf das aber hast du logischerweise gesagt, hey, du bist so viel cleverer, willst du mir Assistent sein? Dann hat er Jo gesagt, ist auf die Bühne gekommen und hat natürlich mitgespielt. Hey, und das Kind ist sehr lustig, aber auch so ein bisschen over the top. Ja. Und dann hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, befrag du mal das Kind, das ich gespielt habe, ich gehe die Mutter befragen. Und ich bin allein auf der Bühne gesessen, als etwa 10-jähriges Mädchen mit einer Perücke. Und der Bub hat mich angeschaut und hat gesagt, also ich habe jetzt einfach nur eine kurze Frage, hat ihre Mutter ihren Vater kaltblütig ermordet? Und ich konnte nicht mehr können. Und das Publikum hat nicht mehr können. Und der Bub hat auf das aber auch so angefangen lachen und hat so fast hysterisch gelacht. Und ich musste so müssen lachen, dass ich meine Haare mit den Perücken vors Maul genommen habe, weil ich nicht mehr gewusst, was ich mit mir machen soll. Und ich glaube, es ist etwa 30 Sekunden gegangen, wo einfach der ganze Saal nur gelacht hat. Und ich habe noch nie so einen Moment erlebt. Und der Bub ist so lustig
sind. Es war so lustig. Es war lustig, weil ich habe für Björn war das ganz schlimm. Björn ist das ist ja in meiner Impro-Karriere ein paar Mal passiert, dass ich Kinder auf die Bühne mitgenommen habe. Und für Björn ist das so der komplette Kontrollverlust und für ihn kein angenehmer Kontrollverlust.
Hey, ich glaube, für mich ist es auch wirklich Kontrollverlust gewesen, aber dann so eine lustig, weil der Bub hat ja gut gespielt.
Ja, der hat das toll gemacht.
Er hat ja immer gespielt und er hat so Freude gehabt am Spielen und hat auch immer wieder rausgeschaut und gelacht und seine Eltern angelacht und es ist wirklich ein Moment gewesen, wenn ich es davor und danach nicht mehr erlebt habe. Darum ist das mein Highlight.
Romeo, das ist für mich das Highlight, dass du das nimmst und nicht zum Beispiel die Impro-EM, das liegt da
oben drüber. Ich habe überlegt und natürlich ist die Impro-EM zu Teil extrem geil gewesen. Ich glaube, zum Teil ist auch so, dass ist noch Druck dabei gewesen oder oh Gott, was machen wir jetzt in diesen 2 Minuten? Oder wir haben so mittelmäßige Szenen zum Teil auch improvisiert, aber natürlich ist dort als Team ist das unglaublich gewesen und auch die gewissen Momente, wo wir dort, also wo Simon, Björn und ich erlebt haben. Aber für mich ist dann der an einem Pfirsich-Moment in der auf der Bühne.
Schön. Zu guter Letzt, und auch du weißt, dass diese Frage kommt. Mhm. Was ist die eine Impro-Weisheit?
Ich hatte etwas gesagt, was schon ein paar Mal gesagt worden ist, nämlich sucht Verbindung zu dem Gegenüber und schaut mir in die Augen. Das ist aber schon ein paar Mal gesagt worden, darum füge ich noch etwas dazu.
Romeo ist ein Meister darin, mehrere Antworten auf eine Frage zu geben, die nur eine Antwort wollen. Du bist fast so schlimm wie Miriam.
Fast. Nein, also ich würde sagen, ich gehe noch eins weiter und sage, in dem Moment benenn, was du wahrnimmst. Egal, mit welchen Sinnen auch immer, was du schmeckst, was du siehst, was du hörst, was du fühlst. Weil, wenn du mal nicht weiter weißt, benenn, was du wahrnimmst, es löst immer etwas in dir oder im Gegenüber aus. Das ist meine Weisheit.
Ich hoffe, dass du diese Weisheit nicht angewendet hast, als du in den späten 90er Jahren mit Liebeskummer in einem Bett lagst und neben dir gab es laute Geräusche und
irgendwas. Nein.
Wisst ihr, was das gerade mit mir macht?
Genau, ich benenne gerade, dass ich höre, dass ihr sehr viel Spass habt. Hey, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe Ihnen auch die Freude gelohnt.
Sehr schön. Damit schließen wir diesen Teil ab und kommen jetzt zu Geralds Thema. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, Romeo, dass Volker Quandt in der ZHDK SAZ ein Dozent war und mit euch Impro gemacht hat. Und Volker Quandt war für die deutsche Impro eine ganz zentrale Figur. einer derjenigen, die Impro in Deutschland etabliert haben, vor allen Dingen durch eine extrem große Nähe zu Keith Johnstone. Wenn ich mich nicht täusche, war er derjenige, der Johnstone auch überhaupt nach Deutschland erst gebracht hat und es dann geschafft hat, in Tübingen, wie du ja schon erzählt hast, am Kinder- und Jugendtheater Theatersport zu etablieren, auch in einer sehr original nach Johnstone, zumindest von außen, vorgestellten Art und Weise. Eine nicht unumstrittene Person, Volker Quandt, also hat viel Unmut in der deutschen Impro-Szene auf sich gezogen und war irgendwann, glaube ich, komplett isoliert von der dann entstehenden Impro-Szene, aber war durch seine Reputation und durch das Staatstheater-Background sicher begünstigt, eben auch in Zürich und war da Dozent für Improvisation. Er hat jetzt vor kurzem, ich glaube es ist nicht ein, vielleicht zwei Jahre her, die Leitung vom Harlekin-Theater in Tübingen abgegeben.
Genau.
Ich war 2014 dort, das kann man sich für uns nicht vorstellen, das ist ein großer Saal, was sind das, 400?
Ich glaube etwa 400 Leute.
400 Menschen und das war voll und das ist anscheinend regelmäßig voll und man konnte auf den Endstand wetten und es gab Pizza draußen, das weiß ich auch noch. Und das seit eben 91 hast du gesagt, also seit Ewigkeiten sitzt da in dieser kleinen, verschlafenen Stadt in Baden-Württemberg, Tübingen, in einem Staatstheater, sehr originelles, nicht originell, sondern nach dem Originalprinzip, Theatersport.
Ja.
Wahrscheinlich habe ich dich damals auch gesehen, also zumindest meine Erinnerung packt dich an diesen Ort.
Okay, ja. Es war ein Zufall, weil ich habe 2014 sehr wenig in Tübingen gespielt.
Vielleicht ist es auch meine Erinnerung, aber ich weiß auch irgendwie, es war Goethe FC gegen irgendwie Rot-Weiß Schiller oder
also
irgendwie
sowas. Also das, ich weiß, in 30 Jahren ist es Coole Rampe gegen Fortuna Faust.
Ah, dann sowas.
Das ist Coole Rot Rampe gegen Blau.
Fortuna Faust.
Genau.
Und ja. Das war ja dann schon für mich eine Erkenntnis, dass den Romeo, den ich dann auf einmal in Luzern entdeckt hatte, war auf den Bühnen von Improfil, rausfand, dass der seit 2003 an diesem Original, also zumindest die deutsche, sehr wichtigen Originalort für Theatersport mitspielt.
Genau.
Und was mich jetzt hier interessieren würde, wir haben unseren Style-Theatersport, den du auch mitspielst. Du hast die Impro-EM gewonnen, die jetzt so eher dem französischen Theatersport nachempfunden ist. Erzähl uns doch mal, du hast es vom deutschen Urpapst lang erlebt. Wie war das Theatersport in Tübingen? Wie war das mit Volker Quandt zu arbeiten? Erzähl uns ein bisschen was über die Form und auch über die Person, über die man hier wahnsinnig wenig weiß, weil er so isoliert ist.
Stimmt, ja.
Schick mal los.
Ich überlege natürlich selber, was ich alles weiß, aber ich probiere es. Ich bin natürlich, kann man sagen, von der Schule, von der Ausbildung her absolut ein Kind Volker Quandts, weil ich bei ihm die ersten Impro-Schritte gemacht habe, nachher im Harlekin-Theater im Ensemble gsi bin. Und was der Volker am Anfang schon gesagt hat, ist, die Geschichte ist König oder Königin. Ihm geht sehr viel.
Er hat bestimmt König gesagt. Er hat das bestimmt nicht
gesagt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es so aufgeschrieben. Das stimmt. Genau. Und das stimmt. Also, man ordnet sich sozusagen der Geschichte sehr unter, was ich sehr befreiend gefunden habe, weil sozusagen, dass auf Gags spielen sehr wenig vorkommt. Oder, dass, wir machen, ich weiß nicht, wie ich das soll nennen, aber so dass man probiert, die Geschichte voranzutreiben, sehr stark im Vordergrund steht. Es ist dann sehr früh schon richtig Stil gegangen. Also im Stil davon ist bei ihm etwas, was ganz wichtig ist, auch Genres. Ich bin ja eigentlich jemand, der 15 Jahre lang einfach nur Theatersport gespielt hat. Wir haben in Tübingen noch im kleinen Saal etwas gehabt, Impro am Stück. Das ist so eine anderthalbstündige, meistens Klassiker gewesen, wo man dann mit unter der Regie vom Volker gespielt hat. Also er hat dann angesagt, Akt 1. Man hat so 3-4 Figuren definiert und er hat Amix noch gesagt, und es kommt noch eine weitere unbekannte Person dazu. Und dann ist gewiss, die anderen können auch noch dazu spielen. Aber bis auf das habe ich immer Theatersport gespielt. Und was man bei ihm früher gelernt hat, ist, welche AutorInnen prägen was in der Geschichte, welche Figuren kommen so vor, was passiert dramaturgisch, vielleicht sogar bis zu wie wird gesprochen. was in Tübingen wirklich einen hohen Stellenwert hat, auch die Fähigkeit, mit Spruch umzugehen, mit klassischem Spruch umzugehen. Es hat sehr viele belesene Leute. Du hast gesagt, es ist eine verschlafene Stadt, aber es hat sehr viele Studierende. Ich habe das Gefühl, so der Lesestand ist sehr hoch. Und das ist natürlich auch das Schöne. Du kannst lachen darüber. Ah, du siehst, wie jemand probiert, Tennessee Williams zu spielen. Oder wie jemand probiert, Brecht zu spielen. Mhm. Wie jemand probiert, ein Brecht-Lied zu singen. Und das sind Sachen, da bin ich absolut aus dieser Schule gekommen, im Stile von Genres. Wie bedient man Genres? Ich habe so viel Western und so viel Horror und so viel Film Noir improvisiert. Und das ist so, das, was sehr stark dort ist, die einzige Moment, wo man nicht eine Vorlage hat, sondern sehr von sich ausgeht, sind Theatersport-Games wie ABC, also wirklich so Klassiker, Emotionsachterbahn. Dort gehst du sehr von dir aus oder fragst das Publikum einfach nur, wie wir das machen, nach einer Beziehung, nach einem Ort. Mhm. Und ich glaube, der Fokus ist sehr stark gewesen auf dem, was bedienen wir gerade, das Zitieren von Sachen ist sehr stark. Mhm.
Und wie war er?
Ich habe ihn als sehr lustvollen Mensch kennengelernt, 2, 3. Wir haben ja bei ihm geht der Warm-up, spielt man immer Indiaka zusammen. Indiaka ist so ein Spiel mit so einem Ball mit so Federn. Mhm. Und du machst immer, probierst einen neuen Rekord aufzustellen.
Das haben wir auch in deinem Impro- und Schauspielkurs.
Genau, ja. Ich habe das einmal mitgebracht. Ich habe das früher noch fast nur das kennt. Und jetzt finde ich amig so, hey, komm, wir machen noch etwas Körperliches. Oder du kannst dazu Wörter assoziieren. Und er macht das immer so als Warm-up. Und es bringt die Leute wirklich so ein bisschen zusammen. Mhm. Heutzutage würde ich sagen, ich liebe ganz andere Warm-ups. Aber damals habe ich das lässig gefunden. Und hat er natürlich schon von Anfang an, er hat sehr viel mitgelacht. Das habe ich als Regie mega lustig, also lässig gefunden, dass er sich so freut mit uns, wie wir Fehler machen, wie wir reintrampen, wie wir immer wieder scheitern, wie wir probieren, Geschichten zusammen zu kreieren. Und als Spielleiter hat er eine klare Führung, sozusagen. Also er ist sozusagen in einem netten Hochstatus. Mhm. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt bei ihm. Es hat, glaube ich, irgendwann so in den letzten Jahren so einen kleinen Change gegeben. Habe ich das Gefühl gehabt, dort im ganzen Ensemble, dass man sich ein bisschen mehr noch Austausch gewünscht hat und nicht, Sachen sind halt so und müssen so bleiben. Mhm. Ich glaube, gewisse Sachen sind sehr lang schon sehr fix. Mhm. Und schon nur, ich habe schon früher gedacht, hey, also am Anfang ist das so, dass man mit einer Fanfare auftritt und dann so eine Wimpel dabei hat. Und ich habe zum Beispiel die 2 verschiedenen Texte, die dort dazu gesungen werden und den ganzen Auftritt, habe ich gefunden, hey, es schmeckt so ein bisschen nach Ende 90er. Ich finde, man sollte das mal ein bisschen modernisieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, es gibt gewisse Sachen, die sind in Stein gemeißelt, die kannst du nicht ändern. Mhm. Und ich glaube, bei anderen Sachen war es sehr offen gewesen. Und hey, jetzt durch den Wechsel, den es glaub, vor 2 Jahren gegeben hat, das heisst ja jetzt Theatersport Tübingen, und wird von 3 ehemaligen Kolleginnen von mir geleitet. Und ich glaube, da tut sich jetzt gerade sehr viel. Und was ich auch mitbekommen habe, und da hast du total recht, ist eine totale Abschottung von der ganzen Szene.
Warum? Hast du eine Vermutung?
Wie ich den Folge erlebt habe, war es viel, dass er nicht zufrieden war mit Qualität von anderen Orten. Er hat, ich bin so ein bisschen so aufgewachsen mit so, hey, da ist so, also, ich werde jetzt nicht mehr auf den Schlips treten, aber da ist so ein bisschen ein Nonplusultra von dem, was man machen kann. Und wenn du das natürlich immer hörst, wachst du auch mit dem auf. Und ich würde nach wie vor sagen, die Fähigkeiten, auch hier rein zu bedienen, die musikalischen Fähigkeiten, die Tübingen hat, sind extrem hoch. Und trotzdem gibt es eben noch ganz viele andere Formen von Impro und ganz viele andere Formate. Und wenn du nicht von dir aus noch einmal angefahren bist und einmal an einem Festival bist oder einen Workshop mitgemacht hast, dann hast du halt diese Schule kennengelernt. Und jetzt gerade hier, seit ich hier bin, lerne ich natürlich, ich glaube, in den letzten 3 Jahren nochmal so viel Neues über Impro kennengelernt und was es alles an Format überhaupt gibt. Das hat natürlich dort gefahren oder hat damals ist gefahren gelaufen, ein bisschen einseitig zu werden.
Ich frage mich deswegen, also ich korrigiere mich auch, wenn meine Erinnerung nicht richtig ist. Ich erinnere mich von 2014, dass es eigentlich relativ klassisch johnstonisches Theatersport ist, also mit Herausforderungen.
Genau, ja.
Ich weiß nicht mehr, wie die Punkte, ich glaube, die Punkte kamen vom Publikum.
Punkte ans Publikum.
Mit und Abstimmungskarten.
Dann, mit Rot und Blau. Und also, dann gibt es, glaube ich, 3 oder 5 Punkte. Ich glaube, 5 Punkte pro Game.
Aber die Kategorien, die geschienen mir wie bekannt, also ja. War jetzt nicht wie bei uns, wir fordern euch zu einer Szene, in der Einhörner eine Relevanz ist, sondern es gab wie es gewisse Sammlung an Kategorien, die waren zu bedienen.
Es ist so gelaufen, dass also die Regie, wo meistens der Folge war, in der letzten Zeit hat er dann auch, also haben amix Leute von uns, die gespielt haben, übernommen und mal Regie geführt.
Und Regie ist Moderation.
Moderation ist eins, genau. Und dort ist es so, dass man 2, ich glaube jetzt neu 3 Sachen zur Auswahl bekommt. Zum Beispiel Filmstil, Theaterstil und vielleicht noch etwas, man nennt es dann postmodern oder etwas ohne Wort oder zum Beispiel, was alles noch einen Stil bedient. Also du bekommst immer 3 Sachen zur Auswahl.
Als Team. Und dann wählst du eins von aus und spielst das.
Genau.
Und das andere Team macht dann...
Hat man die anderen 2 zur Auswahl.
Oh, okay, verstanden.
Genau. Und also ich habe gehört, dass es jetzt 3 Sachen sind. Und früher haben wir 2 gehabt und du hast eigentlich alles schon kennt. Irgendwann ist er dann sehr noch der Mikro, das nennt sich von zu. Also er hat gesagt zum Beispiel im Stile von Kleist zu Jelinek oder von Buster Keaton zu Tarantino.
Ja.
Und dann switch ich im Spiel.
Voll. So. Das andere, woran ich mich sehr erinnern kann, ist, dass ich es wahrgenommen habe als eine reine Effektabspielmaschine. Also ich erinnere mich noch, ich war von dem Ganzen drumherum und auch so fast in einem zirkusartigen Aufheizen des Publikums. Ich weiß noch, wir haben Trillerpfeifen bekommen und irgendwelche Rasseln vor der Show. Wurden durch den Raum geworfen und du hast wirklich sehr, fand ich sehr johnstonisch gesagt, wir sind hier nicht im Theater, sondern wir sind hier eher im Karneval. Aber dann, als ich die Show gesehen habe, erinnerte ich mich, ich glaube, die wissen ganz genau, was sie tun, die wissen ganz genau, welche Gags sie wollen. Und ich würde sogar noch folgende Behauptung von dieser einen Show machen, die ich gesehen habe. Wenn sie nicht weiter wussten, hat gefühlt jede Szene in einem Lied geendet. Das ist meine Erinnerung.
Okay.
Und ich bin, also meine, du merkst.
Vielleicht habe ich doch mitgespielt.
Meine Erinnerung an das Harlequin-Theater ist jetzt nach meiner Improvorstellung nicht wahnsinnig positiv, sondern es ist so, es ist sicher, wir wissen genau, was kommt und die beenden gefühlt jede Szene mit einem Song und dann ist das immer toll. Was würdest du zu dieser Wahrnehmung sagen? Habe ich einen schlechten Abend erlebt? Habe ich mich falsch erinnert? Oder ist da ein Kernwahrheit dran?
Also bei den Liedern kann ich sicher sagen, dass es nicht jede Szene kann sein, weil dort ganz bewusst entschieden wird, passt ein Lied zu einem Stil oder zu einem Genre. Was sicher kann sein, ist, dass Leute sich sehr safe sind in wie funktioniert das. Wir haben ja auch Probe zu dem, was neu kann sein, ist wirklich der Inhalt von der Geschichte, im Idealfall auch Figurenkonstellationen, aber die Wirkung kann natürlich schon entstehen, dass jemand sehr safe ist. Ich habe einmal zugeschaut damals und habe dann gesagt, hey, wir haben ein ABC gemacht und du merkst nicht mehr mal, dass ABC überhaupt kommt, weil es schon so safe ist. Und ich habe nicht mehr mal gehört, dass jemand den Anfangsbuchstaben so ein bisschen rausgehoben hat. Wenn du dann schon bei C weißt, du kannst sagen, Christ, cool, Chamäleon, du weißt schon 100.000 Sachen, bei X seit jeder zweite X-Mal, habe ich gesagt. Und so, es sind gewisse Sachen sehr fix. Und was ich in den letzten Jahren auch für mich kennengelernt habe, wo neue Sachen entstehen und wo ich mich selber neu überrasche, sind wirklich die Momente, wo ich nicht weiter weiss und wirklich die Momente, wo etwas völlig Neues passiert, dass du 2 Fischer auf einem finnischen Boot spielst oder noch nie gespielt hast.
Ich glaube eben, dass auf der einen Seite, ich weiß nicht, wie es heute ausschaut, aber damals war es, und ich kannte damals johnstonisches Theatersport, auch aus Calgary, das war nahe dran. Und es war relativ wie mit kleinen Änderungen in dieser Philosophie konserviert. Was ich glaube, was bei uns einen überraschend großen Einfluss auf unseren Johnstone und Theatersport hatte, ist im Endeffekt Del Close und die Chicago Schule. Weil ich verstehe, wenn man wenn man Johnstone streng folgt, dann ist die Idee, die du jetzt beschrieben hast von Volker Quandt oder im Stile von theatrale Gefäße schaffen, in denen Spontanität besteht, die ist für mich nachvollziehbar, wohingegen der Close ja einen Satz geprägt hat wie bau das Flugzeug, während du runterfällst. Der Harold, ich habe meine eigene Vorstellung zum Harold, die sich nicht mit allen deutschsprachigen Impro-Podcasts überlappt. Kleines Shoutout an die Affirmative und ihre Harold-Folge. Ich würde die anders interpretieren. Okay. Aber ich glaube, sie beziehen sich auch auf den New York Harold und ich beziehe mich viel mehr auf den Chicago Harold. Aber das eigentlich eine Idee des Harolds ist, du entwickelst die Form, während du sie spielst. Das eigentlich, so habe ich es vermittelt bekommen, die Idee des Harolds ist nicht, dass es eine feste Struktur ist, sondern du findest das Thema, du findest den Rhythmus, du findest das Pattern, du findest die Struktur im Spiel. Und dadurch sind natürlich auch viele von uns geprägt, weil wir haben ja beide Ausbildungen haben. Und dass wir dieses Element, du suchst, meet the monster, follow the fear. Also meet the monster hat Johnstone gesagt und follow the fear hat Del Close gesagt, dass wir das ein bisschen in unseren Theatersport reinbringen, der sich dann eben davon loslöst, in festen Kategorien zu denken und in du sicherst das Spiel mal ab und du suchst die Improvisation mehr in der Präzision, in der Umsetzung, im Kleinen wie im Stile von, sondern dass unsere Impro auch in Kurzform zum Teil suchender ist, dadurch nicht immer so schlagkräftig. Also ich möchte auch sagen, ich finde, ich habe Improfil-Shows in Luzern gesehen, wo ich das Gefühl habe, ja, die landen deutlichere Wirkungstreffer öfter, als das an und für sich das tut. Oder oft. Genau, das fand ich noch so ein, du hast diesen Unterschied beschrieben. Eben, bei uns käme keiner auf die Idee, im Stile von ins Extensio zu üben, sondern es wäre so, let's try. Und dadurch verliert man so ein bisschen auch diese Tiefe und diese Skillfähigkeit da drin und bleibt damit, glaube ich, ein bisschen mehr an dieser suchenden Impro dran.
Hey, eben, und ich finde alle Formen so unglaublich toll, weil beim Machen, wenn du im Stil von etwas spielst, liebst du da, also wenn die Leute lachen, weil sie etwas wiedererkennen, was du rausziehst, aus einem, was typisch ist für einen Shakespeare oder was typisch ist jetzt für einen Schiller oder so. Das ist mega schön, dass sie so können lachen, weil du imitierst ja etwas.
Genau, aber es ist auch imitatorischer als imaginärer.
Genau. Es schließt dann Sachen aus, wenn du einen Schiller improvisiert hast und es kommt plötzlich ein Elf vor, was jetzt beim Shakespeare oder bei Goethe überhaupt kein Problem war, dann wird natürlich nach gesagt, Elf bei Schiller nie. So, und genau. Und
genau das, so klang Volker Quandt?
Nein, das bin jetzt ich
gewesen. Mach mal Volker Quandt, der
das sagt. Volker hat eine wahnsinnig schöne Stimme. Ich habe mir ja mehr Austausch gewünscht, eigentlich mit dem Volker nach den Shows. Okay. Also ich habe ja, man sitzt dann zusammen und isst noch, es gibt jetzt so eine tolle Kantine in Tübingen und dann schwätzt man noch. Und ich habe mir gern mehr Feedback-Kultur gewünscht. Okay. Und genau. Aber was wollte ich sagen? Genau. Und dann hast du genauso eine mega Berührung, wenn du eben keine Vorlage hast, sondern mehr entdeckst über die Imagination. Und dann entsteht etwas, das plötzlich eine Elf bei dir daheim auftaucht und du weißt noch gar nicht warum. Und dann wird es eine Weihnachtsgeschichte oder so. Also es gibt alle Formen haben ihre unglaubliche Qualität.
Voll.
Es ist, glaube ich, wirklich die Frage, wo an möchtest. Also was beglückt dich? Ich habe dort gemerkt, mit denen, wenn man von Höhe und Tiefe redet, dort auch eine Tiefe gehabt, weil sich für mich persönlich jetzt nur ein paar Sachen zu fest wiederholt haben.
Wäre es denn richtig zu sagen, die Schauspielerinnen respektive die Improvisateurinnen in Tübingen waren einfach Schauspieler, die Impro gemacht haben und weniger Improvisateure?
Nein, weil dort auch ganz viel von einem anderen Background kommen.
Ja, okay.
Und auch, ich glaube, es hat mit der Schule zu tun. Sie sind auch fast alle JüngerInnen vom Volker. Und ich glaube, wenn du es dann so kennenlernst, dann, also ich glaube, man mag ja das dann, wo man kennt, und man mag das, wie man Impro kennt. Und
so. Ich glaube, deswegen alle Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, die im Harlequin waren auch beruflich Schauspieler. Aber das ist nicht so.
Jetzt neu schon. Also es haben aber ein paar auch studiert. Oder, also ich glaube, vom jetzigen Ensemble haben vielleicht 2 eine Schauspielschule gemacht.
Okay.
Und der Rest hat zum Beispiel studiert und ist reingekommen, ist Lehrer gewesen. Okay. Genau, der Udo ist seit jeher Schauspieler, Miriam Wogon ist Schauspielerin. Ich glaube, ich wollte jetzt niemandem etwas absprechen, aber ich glaube, alle anderen haben einen anderen Weg genommen.
Mhm.
Ja.
Cool. Ich würde wirklich jedem Impro-Nerd da draußen empfehlen, steigt mal ins Auto oder in den Zug und fahrt die 2-3 Stunden hoch nach Tübingen.
Genau, wenn ihr ein Auto habt, lieber Auto, weil mit dem Auto hast du etwa 2 Stunden 10 oder 20 und mit dem Zug musst du in Horb umsteigen und du hast etwa 3,5 oder 4 Stunden.
Schaut euch das mal an, wie so eine Theatersportaufführung, ich nehme mal an, dass es sich nicht komplett verändert hat, seitdem Volker die Leitung abgegeben hat, wie das dort gemacht wird, wo ein anderer Fokus ist.
Mhm.
Und ich habe nie mit ihm ein Wort gewechselt, ich würde gerne Volker Quandt kennenlernen. Also Volker, wenn du aus irgendeinem Grund diesen Podcast je hörst, ich würde dich sehr gerne mal nach Zürich einladen und vielleicht mit dir einen Podcast aufnehmen, weil es wird mich schon wahnsinnig faszinieren. Einer der Mitgründerväter der deutschsprachigen Impro.
Ja.
Ja?
Voll,
ich willkomme dich auch mit offenen Armen. Ich weiß, dass es verbrannte Erde an Orten gibt, die ist mir komplett egal. Ich würde dich total gerne kennenlernen.
Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, eben, dass auch wirklich ohne ihn hätte ich Impro so nie kennen und lieben gelernt. Darum würde ich ihm ewig dankbar sein. Mhm. Genau, und ich glaube, er ist wirklich mit seiner Hingabe, das ist ja auch wieder, warum macht er das seitdem?
Was glaubst du, warum macht er das?
Ich glaube auch, also immer wieder, wenn er auf der Seite gestanden ist und zugeschaut hat, wenn wir improvisiert haben, er hat echt gelacht. Mhm. Seine Frau macht den Punktestand, Joko, und sie lachen wirklich von Herzen über die Szene und er freut sich an Impro und er lacht herzlich, wenn er Impro unterrichtet. Ich habe das Gefühl, es ist etwas, wo ihm immer noch persönlich ganz viel gibt.
Cool. In dem Sinne, vielleicht sehen wir ja mal das Impro-Theater Tübingen oder das Harlequin-Theater, wie auch immer sie dann heißen, mal wieder bei uns auf der Bühne. Sie waren ja, glaube ich, letztes Jahr hier. Und haben
genau, also sie heißen jetzt Theatersport Tübingen.
Oh, Entschuldigung, Theatersport Tübingen. Und sonst geht raus, schaut sich an, es gibt da einen kleinen Schatz und noch ist der wahrscheinlich so und irgendwann ist es anders. In dem Sinne, Romeo, vielen Dank für diese Einblicke.
Gern.
Und wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsteil, zu Romeos Thema.
Liebe Gary, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe ja schon alle Fragen gelost, die dir gestellt worden sind und finde Range dort auch mega cool. Es ist aber schon sehr viel gefragt worden, warum machst du Impro? Was gibt dir Impro? Wie ist unser Kurssystem? Und darum komme ich zu einem hoffentlich ganz anderen Thema. Und zwar, ich habe dort Zettel vorbereitet.
Ich habe es gesehen, aber noch nicht drauf geguckt.
Also, ich gebe dir jetzt zuerst die. Da stehen alle Frauennamen vom Ensemble drauf.
Das stimmt nicht, das sind alles Männernamen.
Oh, das sind Männer, Entschuldigung, jetzt kommen die Frauen.
Welche soll ich haben?
Beide. Das ist nur eine Stütze für dich.
Also der Romeo hat mir gerade quadratische Zettel mit den Namen unserer Ensemble- oder Kernteammitglieder aufgeschrieben. Ja?
Genau, das sind glaube ich 20 Namen. Die Juno ist auch noch dabei, die Hund. Vielleicht kommt die auch noch vor. Also. Ich möchte ein Impro-Game mit dir machen und du darfst jetzt bestimmen, was mein Wunsch wäre für die Zukunft, ist ja zum Beispiel mit einer Regie zusammenzuarbeiten, sei es im Theater oder im Film, und einen improvisierten Film zu machen.
Das wäre für dich ein Wunsch?
Genau.
Also dass man zum Beispiel,
genau, okay. Ja, dass man nur ein Setting bespricht, oder ich meine, Setting hast du eh schon, weil Film, aber nicht, oder nur, es soll am Schluss dabei rauskommen, dass ihr entscheidet, ihr macht eine Reise, aber noch nicht, was geschwätzt wird oder
ja,
so.
Ja.
Und du hast jetzt hier alle unsere Namen als Stütze und du bist der Regisseur, du darfst dich selber als Comedian natürlich auch einbauen wie der Hitchcock. Was war ein Thema, eine Welt, ein Genre, wo du einen Film würdest improvisieren lassen und alle, wir müssen alle drin vorkommen, alle 20, und du musst
ein Drehbuch jetzt verfassen, was passiert.
Ja, ich weiß es sofort. Also ich weiß, filmtechnisch wahrscheinlich schwierig, aber ist ja jetzt egal, ist ja Kopfkino. Ich hätte gern so einen dystopischen Nahzukunft-Sci-Fi-Film. Also so etwas so 50 bis 70 Jahre in die Zukunft.
Okay, also so dystopisch. Es spielt 2075.
Ja, sagen wir mal 2098.
298, okay.
Ja.
Vielleicht kommen wir am Schluss von dieser Impro auch auf den Titel. Mhm. Und was schwebt dir vor, was siehst du vor deinem Kopfkino auch?
Ich sehe im Moment, also ich sehe Nebel und so düsteren Regen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen Blade Runner assoziiert.
Ich liebe Blade Runner.
Und ich sehe einen Mann, relativ groß, mit wirklich so einem Hut und so einem beigen Trenchcoat.
Welches Gesicht hat der Niki. Mann? Der Niki, okay, ja. Der Niki trägt ein Trenchcoat. Der Gerald legt gerade den Niki vor sich auf den Tisch. Mhm. Okay, der Niki Hammer. Mhm. Und was ist im Niki seine Aufgabe? Was macht er? Warum ist er in dieser Welt?
Also jetzt konkret in der Szene in meinem Kopf oder allgemein?
Wie du willst.
Also im Moment ist er hektisch und er blutet ein bisschen, also es hat eine Blutspur unten am Mantel und es tropft ein bisschen raus, er ist verletzt, es blutet.
Okay, er ist unterwegs oder
wo? Ja, er ist wie auf der Flucht, aber angeschossen oder irgendwie verletzt, das heißt nicht ganz so agil. Entschuldigung, Niki, dass in meiner Vorstellung du gerade verletzt bist.
Aber hey, aber Hauptfigur, also ich meine, Shoutout. Was passiert denn?
Er hält sich so an der Wand fest und versucht so an der Wand vorwärts zu kommen und er blickt nach hinten. Wir sehen aber das hinten nicht, weil die Kamera auf seine Schulter gerichtet ist. Wir sehen ihn also quasi von hinten und er guckt an der Kamera vorbei nach hinten.
Und dann wach und noch vor?
Am Ende, quasi in die Entfernung vor ihm, taucht eine Person, aber ich sehe erst nur die Silhouette im Nebel auf. Aber er kommt ihr näher und sie wird klarer.
Okay, jetzt fragt sich das ganze Ensemble, welche Silhouette? Vor wem?
Gerald guckt gerade die Namen durch, bis er erkennt. Oh, ich hab's. Es ist Yara.
Die Yara erscheint als Silhouette.
Ja.
Okay.
Also es ist eine sehr schlanke...
Warum, Yara, ist natürlich jetzt psychologisch einmal spannend, warum wählst du wer aus von deinem Team?
Das kann ich jetzt nicht sagen, aber in meinem inneren Bild, ich habe die Form gesehen, in der Form habe ich längere Haare gesehen und ich habe jemanden sehr Schlankes gesehen und da kam mir dann Yara an Sinn.
Okay, und sie kommt langsam auf ihn zu, hast du gesagt?
Das weiß ich noch nicht genau, also er nähert sich ihr, also vielleicht steht sie...
Ah, okay.
Ja doch, jetzt wo du sagst, sie läuft langsam, selbstbewusst, sie hat keine Eile auf ihn zu.
Okay. Und man weiß noch nicht, ist sie ihm gut gesinnt oder nicht?
Nein.
Okay. Und dann?
Er erkennt sie und er erschreckt sich. Also sie kennen sich.
Sie kennen sich? Ja. Haben sie einen Dialog?
Im Moment noch nicht. Mhm. Ich glaube, es gibt ein Close-up auf ihr Gesicht.
Aha.
Und es ist extrem unleserlich. Es ist auf jeden Fall nicht mitleidig.
Aha.
Also sie ist nicht besorgt um ihn und sie ist auch nicht erschüttert, dass er anscheinend verletzt ist und auf sie zukommt.
Okay.
Aber man kann es nicht sagen, is she friend or is she foe?
Geiler Start. Wenn es jetzt einen Schnitt gäbe.
Es gibt jetzt einen Schnitt, auf jeden Fall.
Wo muss der Arne?
Ganz woanders. Es ist ein Vogelgezwitscher, es ist blauer Himmel, es ist kleine Anhöhungen vor einer offensichtlich großen Stadt.
Mhm.
Also ich habe jetzt gerade so wirklich so mittelalterliches Bild, so es gibt Stadt und direkt hinten dran ist alles grün. So.
Es kann sein, dass in der Zukunft alles wieder zurückkommt.
Ja, es gibt keinen Übergang, es ist wie Stadt und dann nicht Stadt, so sehe ich es gerade.
Okay, wahr, das werden jetzt natürlich alle wissen, wahr, ich stört.
Kati sitzt unter einem Apfelbaum. Mhm. Kati sitzt dort mit Till.
Mhm.
Kati und Till. Kati und Till. Cheese ist auch da.
Kati, Till und Cheese. Drei weitere Figuren.
Ja.
Okay.
Jetzt ich merke spannend. Übrigens gerade, dass die verschiedenen Namen verschiedene Farben haben. Also die Papiere.
Das ist Zufall. Ich habe einfach das Blöckli genommen.
Also Kati, Till und Cheese sitzen auf diesem Anhöhe. So zum Teil unter dem Baum auf dem Boden, zum Teil auf einer Bank.
Es ist eine positive Stimmung, höre ich raus.
Es ist total eine positive Stimmung.
Okay, ja.
Ja, und Kati und Till hören dem Cheese zu.
Was erzählt der Cheese?
Wenn ich ihm... Er erzählt, von einem Restaurant, in dem er, also Essensstand, wo er vor kurzem war, und empfiehlt ihnen das. Es ist ein familiäres Verhältnis. Ich weiß nicht, ob es seine Kinder sind, aber es ist ein familiäres, und er erzählt von einem Ort, wo es war, wo er vor kurzem essen war. und jetzt erzählt er von seiner Arbeitswoche. Und man erfährt, dass das sind seine Kinder. Und
was, die anderen zwei? Nein.
Ja, Till und Kati sind seine erwachsenen Kinder. Aha. Und es ist anscheinend klar normal, dass wenn du arbeitest, bist du die ganze Woche von deiner Familie getrennt. Du bist nur an der Arbeit, und am Wochenende kehrst du zurück
in die Natur,
in die Familie. Mhm. Und sie haben jetzt an ihrem freien Wochenende sich entschieden, in die Natur zu gehen.
Schafft er in der Nähe vom ersten Ort, wo wir erlebt haben?
Das weiß ich noch nicht. Er schafft eine Fabrik.
Dünnt innen nach grau und dystopisch.
Voll, also in der Stadt drin, in der Fabrik schafft er, ja.
Okay, wir haben zwei Welten. Mhm. Wie die zusammenhängen, wissen wir noch nicht. Was mit dem Niki am Anfang passiert ist, wissen wir auch noch nicht. Mhm. Wer die Jahre ist, wissen wir auch noch nicht. Mhm. Genau.
Also ich habe schon Vermutungen.
Das hoffe ich natürlich. Mhm. Und dann, was passiert denn?
Jetzt muss ich dich kurz auf der Mitte-Ebene fragen. Wie schnell willst du die Geschichte erzählen? Weil im Moment erzähle ich sie sehr langsam. Soll ich jetzt größere Sprünge machen? Ja, du schon, ich nicht. Und dieser Podcast geht schon in eine gewaltige Länge.
Dann entscheid du, wie lang? 10 Minuten noch?
Okay.
Okay.
Next step. Wir gehen in die Fabrik und ich sehe Donat. Donat hat eine relativ der SS nachempfundene Kleidung, also einen langen Ledermantel. Sehr streng.
Okay.
Er ist unglaublich unvorstellbar glatt rasiert.
Okay, wow.
Hat dadurch so ein bisschen das junge Gesicht, das er wahrscheinlich hätte ohne Bart.
Ja.
Und komplett zurückgegelte Haare. Erinnert mich so ein bisschen an Starship Troopers, wenn da der Neil Patrick Harris spielt. Also so einen streng, und er läuft durch diese Fabrik mit einem militärischen Schritt, und Juno folgt ihm.
Juno, okay, er hat einen Hund. Man muss dazu sagen, Juno ist, was ist es für eine Rasse?
Ein Lagotto Romanolo. Man könnte ihn mit einem gut aussehenden Pudel vergleichen.
Genau. Juno läuft im SS-Donut hinterher.
Im SS-Donut läuft es hinterher. Und die Fabrik ist hoch, und es gibt wie Gefängniszellen, in denen so kleine Räumlichkeiten, so einzelne Räume, die so wie man sich im amerikanischen Fernsehen Gefängniszellen eins dem anderen vorstellt, und in denen sitzen Leute und bedienen relativ kleine Maschinen. An kleinen Tischen bedienen sie kleine Maschinen, an denen sie Sachen hoch und runter ziehen. Und da ist auch der Cheese, und da ist auch Valentina, die nebendran sitzt. Also es ist anscheinend nicht ein reiner Männerberuf. Genau. Und er läuft dort lang, und er dreht sich um. Und läuft strammen Schrittes auf Cheese hin, und das Close-up in Cheese Gesicht zeigt Angst.
Okay, du hast jetzt gesagt, Sache stelle ich sie her. Was hast du schon eine klare Sicht?
Ich sehe so Blech. In meinem Kopf ist es wie, als ob sie so die Nummernschildern stanzen. Also es wird so Blech gestanzt.
Okay. Aber der Film lässt extra noch ein bisschen offen, was das ist.
Ja. Okay. Ja, aber es gibt so einen, ich kann keine guten Geräusche nachmachen, aber es gibt so wie Metall, das gedrückt wird.
Okay. Okay, spannend. Valentina und der Cheese schaffen dort.
In zwei nebeneinander liegenden Zellen. Also die haben keinen direkten Kontakt, ja. Mhm. Es gibt einen Ventilator, und dadurch gibt es Licht, das so an- und ausgeht. Also immer nicht komplett, aber du siehst Lichtbewegungen, weil der Ventilator an dem Licht vorbeizieht und dadurch halt immer wieder kurze Schatten wirft.
Cool. Okay, cool. Der Donat scheint ja dort einen Hochstatus zu haben, an dem Ort. Okay. Ja. Seid ihr auch noch etwas? Oder?
Er schreit den Cheese an, weil er nicht zufrieden ist mit der Output-Leistung. Mhm. Valentina hört das und reagiert ein bisschen besorgt. Mhm. Ob ihre eigenen Leistungen oder ob was mit dem Cheese passiert, ist unklar, aber sie reagiert besorgt.
Hey, ich hab wirklich sehr starke Bilder. Ich hoffe, alle, die zuhören, auch. Okay, und dann, wir haben schon 3 Orte und wir haben schon 2, 4, 6, 8 Figuren, die eingebaut worden sind. Mhm. Was passiert als nächstes?
Als nächstes kommen wir in so einen Wohnblock. Man kann sich das die Sukkushäuser vorstellen.
Oh ja, cool. Sukkus, wo immer noch stehen, 2098.
Aber die Wohnungen kosten inzwischen 4000 Franken, weil die Personen sich entschieden haben, nichts zu verkaufen. Warum? Und wir leben nun mal in einem Rechtsstaat. Da dürfen Leute mit ihrem Eigentum machen, was sie wollen.
Oh nein, okay.
Auch wenn es politisch nicht opportun ist. Mhm. Und in dem Haus ist Corinne.
Sie lebt in der Sukkushäuser.
Sie wohnt in so einem Sukkushaus mit Kati und Till zusammen.
Ah, ja. Mit den Kindern vom Cheese.
Ganz genau. Mhm. Corinne ist die Ehefrau und es ist ein Alltag von dem Abteilung, wo nicht gearbeitet wird. Also
sie, Corinne ist die Ehefrau vom? Ja,
vom Cheese.
Vom Cheese, okay, ja.
Genau.
Aber die Natur ist nicht um
Sukkushäuser gesehen. Okay, nein, nein, sie sind wieder in der Stadt drin.
Okay, mhm.
Vielleicht eher am Rand der Stadt.
Was passiert bei der Familiensituation?
Sie reden über die Arbeitssuche der Kinder. Die brauchen eine Arbeit und finden noch keine. Es wird eintopfartiges Essen serviert. Und es wird tunlichst darauf geachtet, dass man die Fenster nicht öffnet. Dass von der Außenwelt keine Luft reinkommt.
Natürlich.
Es gibt so einen brummenden Luftfilter, der Luft reinigt für drinnen, weil anscheinend ist die Luft draußen nicht atmenbar. Ja.
Sehr dystopisch, okay.
Es ist natürlich alles in Chromstahl, es gibt kein Porzellan, es ist Chromstahlgeschirr.
Okay, was wird da gesprochen in der Familie?
Es wird darüber gesprochen, dass wie schwer die Arbeitssuche ist und es wird über das mal außergewöhnlich gute Essen heute gesprochen. Mhm. Man sieht mit dem Blick in die Küche, dass das Essen nicht zubereitet wird von Anfang an, sondern dass es aufgekocht wird. Das ist vorbereitet und also in so einer Tüte und wird aufgekocht. Ja.
Also man kocht immer nur 2,98.
Nee, aber nicht wirklich, sondern es ist eher so, du leerst die Tüte aus und machst Wasser drauf und erhitzt das.
Okay,
und so, ja.
Cool.
Mhm. Ja.
Alles klar.
Cheese. Das Telefon klingelt.
Jetzt?
Ja.
Okay.
Das Telefon klingelt. Corinne nimmt ab und der Blick ist aber nur im Hintergrund auf sie, ist vordergründig auf die zwei Kinder, die essen. Und man sieht aber, dass sie die Hand ein bisschen fallen lässt mit dem Telefonhörer, der anscheinend an dem Kabel ist, weil wer ist denn der Telefon am Kabel? Senkt sie ab und die Kinder gucken zu ihr hin und es läuft Musik. Es ist eine Szene ohne verbal. Du weißt, es wird geredet,
ja.
Aber es läuft.
Die Musik von Dani G.
Es ist eine Kombination aus einem Jagdhorn und einem Cello.
Absolut Dani G. Mhm. Okay. Somit haben wir nämlich den Musiker auch noch eingebaut. Okay, was da passiert ist in dem Telefonat, weiß man jetzt aber noch nicht, aber es ist irgendwie negativ.
Ja, es ist dramatisch.
Dramatisch.
Ja.
Ich schätze mal, jetzt kommt der Schnitt.
Jetzt kommt ein Schnitt.
Okay.
Der Schnitt ist zum Niki, weil vielleicht habt ihr erkannt, wir sind anscheinend in so einem Film-Noir-artigen Element.
Ja.
Und Niki sitzt in einem kleinen Büro. Ohne Luftfilter, Fenster ist auch ein bisschen offen, um mit der Hitze umzugehen. Er raucht und er ist an einem Computer im Internet am Recherchieren.
Es gibt das Internet auch noch? Das Internet ist noch nie kaputt gemacht worden?
Nein, das Internet ist da, aber der Zugang ist eher über so das Pad, also er hat kein Computer, sondern er hat das Pad und arbeitet in Mischung aus Konversation und Handgesten.
Langsam bekomme ich ein Bild, er ist etwas auf der Spur.
Genau, er recherchiert
im
etwas.
Im Internet und sieht man schon, was das ist und hat das mit dem
Es sieht aus, wie er geht so durch wie Fahndungsbilder durch, also Bilder von Menschen, die seitlich im Profil und frontal sind.
Jetzt ehrlich gesagt zwei von uns verboten, wo einfach nur so Fahndungsfotos sind.
Nehmen wir noch Romeo und Gerald.
Okay.
Die sind so Fahndungsbilder, an denen man durchgeswiped ist. Ja. Das ist anscheinend nicht, wen er gesucht hat. Und jetzt entdeckt er Sali. Und Sali scheint jemand zu sein, den er gesucht hat. Und in dem Moment, wo sein Blick auf Sali ist und ruht und er scheinbar etwas an dem Gerät machen will, klopft es an der Tür.
Und er geht an?
Natürlich. Und Yara betritt den Raum.
Ah.
Yara ist extrem elegant gekleidet.
Aha.
Kommt rein.
Und dann? Man weiß ja schon, okay, sie hat davor nichts geschwätzt. Jetzt wird man natürlich unbedingt wissen, was haben die zwei miteinander zu tun?
Sie kennen sich nicht. Also Niki dreht sich um und...
Aber du hast doch gesagt, sie kennen sich.
Nee.
In der ersten Szene hast du gesagt, sie kennen sich.
Ja, aber Timeline, my friend.
Gibt es verschiedene Ebenen? Ist es ein Nolan-Film?
Nein, es ist einfach, das ist jetzt, wir sind jetzt in die Vergangenheit gegangen. Dieses,
ach,
jetzt kennen sie sich noch nicht. Du siehst, dass Yara und Niki sich nicht kennen.
Okay.
Und Yara natürlich einen Auftrag für Niki hat und ihm es ist ein Briefumschlag. Ich hätte erst überlegt, es ist ein USB-Stick, aber sie gibt ihm natürlich aus dramatischem und filmischem Effekt einen Umschlag und auf diesem Umschlag taucht das Bild vom Cheese auf.
Okay, der Niki bekommt den Auftrag,
ihn zu finden
und
ihn aus der Fabrik rauszuholen. Denn Niki weiß von der Fabrik, ich als Zuschauer noch nicht. Also er erkennt die Gravitas der Fabrik.
Okay, alles klar. Gut, gehen wir weiter. Der Sali ist bis jetzt ein Verdächtiger gewesen, wo irgendwie...
Das war nur aus einem anderen Fall. Das ist...
Ein anderer Fall
Verdächtiger. Bisher zumindest.
Ja, okay.
Bisher,
Gut, wie geht es denn weiter? Jetzt sind wir in der Vergangenheit
gewesen. Nein. Das weiß das Publikum noch nicht. Aber die erste Szene war die Zukunft. Und dann sind wir...
Zurück.
Dann alles war vorher.
Ja.
All die anderen Szenen waren vor der ersten Szene.
Ja, okay.
Cool. Der Niki nimmt das Bild und trifft sich in so einer Bar, in der es nur klare Alkoholflaschen gibt. Also sie sind alle unbeschrieben, aber sie sind alle verschiedene und überall durchsichtige Alkohol in Variationen drin. Er setzt sich dort hin. Es gibt keinen Barkeeper. Sondern es gibt eine künstliche Intelligenz, die mit dir spricht. Die Stimme dieser künstlichen Intelligenz ist Dominik, die ihn fragt, was er denn möchte und er bestellt einen Holunderschnaps und aus einem, es fährt so ein Glas unter die eine Glasflasche und die öffnet sich kurz und es kommt ein Holunderschnaps und diese Flasche fährt automatisiert zu ihm hin und er nimmt einen tiefen Schluck und er bittet die KI um ein zweites Getränk und das KI macht mit ihm eine kurze Prüfung ob seines Alkoholspiegels. Es gibt so einen Moment, wo so kurz total übertrieben rote Laserstrahlen über das Gesicht fahren und feststellt, er darf noch eins.
Krass, okay.
Und es kommt wieder so ein Holunderschnaps, das wiederholt sich. Und es setzt sich Melanie neben ihn.
Okay, Mela in einer Bar, wer hat das gedacht?
Wer hätte gedacht, dass Mela in der Bar ist? Sie setzt sich neben ihn und sie bestellt auch ein Getränk.
Ja.
Es ist ein Heuschnaps. Interessanterweise, für die genau aufpassen, sie wird nicht gescannt.
Ah.
Auch beim zweiten Mal wird sie nicht gescannt.
Okay, war der künstliche Intelligenz ganze gescannt?
Das wissen wir noch.
Sorry, ich hatte gerade so eine
Assoziation. Ja, wir wissen noch nicht, aber sie wird nicht gescannt.
Okay.
Wir gehen auf die zwei. Niki und sie kennen sich Jahre schon. Also sie sind nicht befreundet, aber sie haben anscheinend eine geschäftliche Beziehung und er informiert sie über den Auftrag, er zeigt ihr das Bild vom Cheese, er überreicht ihr eine Kreditkarte, also eine kreditkartenartige Karte. Sie sackt die Sachen ein, bestellt bei der KI einen Heuschnaps und einen Holunderschnaps, wird nicht gescannt, bekommt beides und gibt den Holunderschnaps dem Niki und geht von dannen. Wir sehen Niki an, er hat einen Gesichtsausdruck wie: Ich weiß, ich sollte nicht, aber ich habe es wieder getan. So einen, ich hätte das vielleicht nicht machen sollen, aber ich musste.
Ja. Spannend.
Ja. Nächste Szene. Corinne steht mit beiden Kindern, mit Till und Kathi, in einem Büro. Sehr 70er Jahre DDR.
Retro.
Okay. Sehr, so. Und trifft dort auf Bruno, der hat so einen richtig schlecht gegelten Seitenscheitel. Also er hat wenig Haare, aber die sind relativ lang und hat die so rübergelegt. Ist auch relativ förmlich, also hat einen Anzug angezogen und Corinne fragt nach, was ist mit meinem Mann, wo ist er? Und Bruno schaut mal in die Akten und sagt mehr oder weniger immer den selben Satz: Ich habe keine Informationen. Ich kann Ihnen nichts sagen. Das müssen Sie doch verstehen, dass ich keine Informationen habe. Wie soll ich Ihnen helfen, wenn ich keine Informationen habe? Und Corinne ist ein bisschen wild und
fordert Antworten.
Genau, fordert Antworten ein. Aber es kommt nichts, bis die Tür aufgeht und Donat den Raum betritt, gefolgt von Juno.
Juno.
Und es entsteht auf einmal eine Kälte. Also du siehst, dass Bruno, der das Gespräch, der war mit dabei, auch wenn er nicht helfen konnte, der wird auf einmal
Angst.
Ja, oder so eher ruhig. Still und auch Corin und die Kinder wissen, now it's not a time to play.
Ja.
Und er sagt, machen Sie sich keine Sorgen, Madame. Er spricht lustigerweise Französisch, wo er kann. Machen Sie sich keine Sorgen, Madame.
Aha. Wir werden das resolvieren.
Ihrem Mann geht es gut.
Ah, okay.
Cut. Weg.
Wow.
Wir sehen keine Reaktion. Ja. Mhm. Wir sehen Niki. Der an seinem, wieder an seinem Schreibtisch ist und an seinem Tablet ist und Informationen anscheinend wie eine Art E-Mail in irgendeiner Weise bekommt er Informationen. Die sind von der Mella und auf denen sind Bilder von einer relativ kaputten Leiche mit Cheese Gesicht drauf.
Boah.
Und mehreren anderen Toten.
Okay.
Mehreren anderen Toten. Mhm.
Das heißt, das ist schon viel weiter in der Zukunft gewesen.
Warum?
Weil der Cheese jetzt tot ist.
Er ist jetzt tot, ja.
Ah, das andere ist einfach die Vergangenheit gewesen. Ja.
Was ist die Vergangenheit gewesen? Für mich ist alles linear, ich abgesehen von der ersten
Szene.
Ja, wir werden es nachher nochmal.
Zum Schnallen, in welcher Zeitebene ich befinde. Und es ist ein Nolan. Magst du Nolan?
Nein, ich mag Nolan nicht. Und wir sind wegen mir, nur die erste Szene ist... Die erste Szene ist wie am Ende und ab dann ist alles linear, aus meiner Kopfvorstellung. Okay. Wir haben noch 5 Minuten Zeit.
Okay, der Cheese ist ermordet worden.
Er ist zumindest tot. Art. Er ist tot und die Leiche hat Traumata. Oder die Person hat Traumata erlebt.
Ja. Und der Niki muss jetzt handeln.
Der Niki hat anscheinend den Auftrag, nicht nur zu sagen, wo es ist, sondern auch die Leiche zu finden.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Er weiß, dass Time is of the essence.
Mhm.
Wir erfahren in einer Form von Dialog, dass in diesem sehr kontaminierten Umgebung Leichen sehr schnell verbrannt werden als Hygienemaßnahme. Mhm. Darum geht er raus und steigt in ein Gefährt, in ein Auto ein und fährt gen einem Ort hin, was sich als die städtische Verbrennungsanlage herausstellt.
Mhm.
Cut. Rückblende. Jetzt Rückblende.
Rückblende. Aber Christian, weiß es noch nicht. Okay, er lappt wieder.
Der Cheese lappt wieder. Auf dem Hügel außerhalb der Stadt.
Also der Cheese.
Der Cheese. Die beiden Kinder sind nicht da.
Mhm.
Und Cheese sitzt mit Yara auf der Parkbank. Sie sind extrem vertraut. Und küssen sich.
Mhm.
Zurück zur Verbrennungsanstalt. Cheese kommt an, der Niki kommt an, er fordert Einlass von einer, von zwei so Wärter von so einer Schranke, das sind Marina und Emilia, die keinerlei Unterlagen haben und Bereitschaft haben, ihn dort reinzulassen. Woraufhin, jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein bisschen der Action-Teil von dem Ganzen, jetzt wird es ein bisschen abgefahren.
Verfolgungsjagd.
Ja, nein, Niki kämpft sich dort durch. Aber es ist überhaupt kein Thema, dass es geschlechtsunabhängige Kämpfe sind, dass es die kämpfen brutal
miteinander.
Brutal miteinander. Er schießt auch beide. Er hat keine Verletzung. Aber wir sehen eher nicht, dass es Emilia noch schafft, auf einen Knopf zu drücken. Niki dringt ein in die Verbrennungsanstalt und geht dort weiter.
Okay, cool. Ist er dort schon verletzt worden? Nein, das weiß man nicht.
Bisher haben wir keinen Anhaltspunkt.
Okay. Ja. Mhm. Jetzt haben wir noch 3 Figuren, Publikum, die noch nicht eingebaut worden sind.
Ich möchte aber leider noch mal 2 Figuren zusammenbringen. Und zwar, Corin sitzt mit ihren Kindern wieder zu Hause und man sieht so Verzweiflung, man weiß nicht wie. Und wir sehen auch Anzeichen dafür, dass sich Rechnungen stapeln, die anscheinend nicht gezahlt werden und dass es finanzielle Not ist. Und es klingelt an der Tür und Yara ist da.
Mhm. Okay.
Wieder gibt es diese Kälte.
Ja.
Das war's. Schnitt.
Schnitt.
Weg. Niki dringt in die Verbrennungsanlage ein, hat ein kameraartiges Gerät und macht Fotos von der Anlage, während wir allerdings sehen, dass er selbst überwacht wird von Björn, der an so einer Sicherheitszentrale sitzt. Geht er da durch, aber anscheinend lässt man ihn gewähren. Es ist, wir sehen, dass man weiß, wer er ist, wo er ist, aber er sneakt sich durch die Gegend und hat das Gefühl, keiner weiß, dass er da ist. Es ist ein bisschen komödiantisch, weil er sich anscheinend da gut drin findet, dass man ihn nicht entdeckt. Aber es ist eigentlich bekannt. Und er kommt zur, er findet die Leiche vom Cheese und jetzt, er nimmt ihr einen Chip aus dem Hals.
Hinter beim Hals, der Gary macht gerade so eine Bewegung zu seinem Hals hinten.
Ja, ja, hat einen Chip und das scheint aber auch sehr normalisiert zu sein. Er scannt diesen Chip und es erscheint sein Name und seine Identification-Nummer und das erscheint.
Genau. Und sie Alkoholpegel.
Nein.
Okay.
Wir sind hier ernsthaft in der dystopischen Zukunft.
Okay.
Gut. Er entkommt damit. Es ist komplett überwacht worden von Björn.
Ja.
Und als er es verlässt und seinem Auto einsteigt, steht hinter Björn Donut. Legt ihm die Hand auf die Schulter. Es ist ein schönes Bild.
Ja. Und dann, was passiert, Gary?
Der Niki kreiert zum vereinbarten Treffpunkt, den er mit Yara hatte. Sie ist aber noch nicht da. Es ist wieder die Bar. Und er sieht in der Ecke Melanie sitzen und er will zu ihr rübergehen. Nachdem er eine Weile lang da gesessen hat und still war, will er zu ihr rübergehen und stellt fest, sie ist tot.
Oh.
Sie sitzt da und ist tot.
Und man hat es nicht gesehen vorher, wieso.
Sie sitzt einfach da und ist tot, genau. Ja. Was war nicht klar. Er ist ein bisschen schockiert und irritiert und als er so am Überlegen ist, ob er jetzt warten soll oder gehen soll, geht die Tür auf und Björn und Donat betreten den Raum.
Okay.
Er weiß anscheinend, auch Donat ist für ihn anscheinend eine Person, die ihm nicht unbekannt ist, von der er weiß. Er erstarrt und er rennt, er versucht aus dem Hinterausgang zu fliehen. Donat und Björn und Juno ihm hinterher. Juno verfolgt ihn, die zwei anderen auch. Es gibt so ein Häuser-Parcours-artige Verfolgungsding. Bis er auf so einem Haus oben ist und es kommt ein Gefährt vorbei, ist nicht ein fliegendes, aber ein hohes.
Ja.
Und es ist Yara drin und sagt, bring drauf und er springt aufs Dach.
Warte mal, es fliegt nicht, das heißt aber
es fährt. Es ist einfach hoch, es ist so wie ein LKW, es hat so eine gewisse Höhe.
Also er ist LKW bis zum Hochhaus aufgeholt.
Er ist nicht auf dem Hochhausdach, er ist auf so einem Einstock.
Okay,
also er ist weiß nicht, irgendwie so 5-6 Meter hoch und es kommt wirklich ein hohes Gefährt. Also es ist hoch und sie ruft ihm zu, er soll draufspringen. Er springt drauf, es hat so eine Dachluke, durch die er runterkommen kann und durch die er zu ihr kommt.
Ja,
er übergibt ihr das Ding, sie hält an und lässt ihn raus, fährt weg. Und da, wo sie ihn rauslässt, warten Donat und Björn und Juno auf ihn. Es gibt so einen Moment von kompletter Überraschung. Wieso sind die hier?
Ja.
Und wieso nicht? Er beginnt zu rennen. Aber Donat rennt nicht nah hinterher, sondern er zieht ganz entspannt eine Waffe raus und schießt aus der Entfernung auf ihn.
Ah. Und das ist die Wunde vom Anfang.
Das ist die Wunde vom Anfang. Er ist getroffen und er läuft und er kommt durch den Nebel und er trifft auf Yara.
Wow, okay. Und wie endet das Ganze? Wir haben nur zwei Figuren, nämlich Simon und Miriam.
Ja. Er sieht sie, sie ist so sachlich ihm gegenüber und er erkennt natürlich, dass es ein Setup war, dass sie diese Chip brauchten und dass er dafür benutzt wurde, um diesen Chip zu besorgen. Und er sieht sie, sie guckt zurück und seine Augen schließen sich und er fällt zu Boden. Ist eine gute Frage, wie es jetzt weitergeht. Er erwacht
vor allem, warum, also was die Müllverbrennungsanlage damit zu tun hat und was hergestellt wird in der anderen Firma.
Das ist eine gute Frage.
Ne? Das sind zwei ungelöste Fragen.
Unglaublich gut. Er erwacht draußen auf diesem Hügel unter diesem Baum. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber er ist gepflegt. Er wurde gepflegt, die Wunde wurde verbunden. Und natürlich sitzt ihm Simon neben ihm. Und er guckt sie an Und es gibt jetzt, leider, ich bin nicht so happy bei Geschichten, die ich am Ende mit Rückblenden erklären muss, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Es ist ein improvisierter Film. Ja. Come on. Ja. Es gibt eine Rückblende, wie als er zu Boden gegangen ist und Yara auf ihn zugegangen ist, um ihn umzubringen. Simon und Miriam auf so einer Drohne gekommen sind, auf Yara geschossen haben. Sie hat sich verstecken müssen. Sie kamen dann auch Donat, Björn und Juno. Und sie erschießen auch Björn und Juno. Ja,
krass.
Schlimm, war ja ein böser Hund. Ja. Und schaffen es mit dieser Drohne, die so ferngesteuert ist. Also sie sind nicht, Simon und Miriam sind dabei, aber wir sehen, dass sie sie steuern. Rettet die Drohne den Niki und trägt ihn raus. Und dann, das wird ihm erzählt, so wurde er gerettet. Und er fragt, was soll das Ganze?
Und wer sind die zwei?
Genau. Und jetzt geht es um Folgendes. Was hat damals Valentina und Cheese gestanzt? Überraschenderweise taucht Valentina auf. Die ist Teil von dem Ding. Ah. Und zeigt ihm, dass sie dort diese Chips stanzen.
Ah.
Und über diese Chips wird, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen wenig klimaktisch, aber werden die ganzen Erfahrungen und auch die Handlungen der Mitarbeitenden gesteuert. Das heißt, was du merkst, ist, die Leute wie der Cheese, das sind eigentlich gesteuerte Menschen. Das sind alles, was sie erleben, ist gesteuert durch diesen Chip. Sie sind eigentlich menschgewordene KIs. Melanie taucht nicht auf, die ist ja schon tot, aber wir erfahren, dass Melanie kein solcher ist.
Ja.
Keine solche war. Sondern ein echter Mensch und es geschafft hat, darin zu überleben. Und dass man die Firma, die das nutzt, das ist nicht allgemein bekannt, muss diese Chips retten. Davor, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Und deswegen muss dieser Chip dort rausgeholt werden, damit das nicht an die Öffentlichkeit kommt, dass es halt diese menschgesteuerten Drohnen in dieser Stadt gibt. Und dann schauen sie sich an und entschließen sich, das bekannt werden zu lassen, das zu enthüllen und machen sich ein weiteres Mal auf zur Fabrik. Über Valentina, die ja anscheinend da innen drin ist. Es ist ein bisschen machioso, dass Niki es dann machen muss, obwohl Valentina drin ist, aber ich weiß nicht genau, warum das ist, aber Niki wird so reingebracht.
Ja.
Und schafft es, so einen Chip aus der Produktion rauszunehmen. Das ist das, was sie vorher gestanzt haben.
Ja.
Und im Sinne der Zeit bringen es so an die Öffentlichkeit, wollen das so an die Öffentlichkeit bringen. Doch wo sie auf dem Weg mit ihrem Chip raus sind und zu einer Person, die das veröffentlichen könnte, steht ihnen Donat und Yara gegenüber. Und sie schauen sich an. Und Donat zieht das Bild von Juno raus der Tasche, guckt sie an und erschießt sie alle.
Oh.
Der Chip fällt zu Boden. Yara geht hin und hebt ihn mehr oder weniger regungslos auf. Und setzt ihm Donat ein. The End.
Also ihr seht's, virtueller Applaus. Ey, und Shoutout an Gary, der es geschafft hat, 20 Menschen einzubauen.
Ja.
Dem Dani G 21. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, gibt es einen Titel für das Ganze? Oder könnte man sagen, schreibt uns den Titel für die Story?
Ja, das könnte man sagen.
Der Film.
Das könnte man sagen.
Oder hast du jetzt spontan gerade einen Titelvorschlag?
Nicht ganz ad hoc. Ich glaube, es wäre was dezent Abstraktes wie Nebel im Mai oder sowas. Sowas. Glaube ich.
To be continued.
To be continued. Nebel im Mai.
Hey, sehr, sehr schön. Und jetzt darf man sich.
Das war das merkwürdigste letzte Abschnitt von einem Impro-Podcast ever.
Yes.
Okay.
Ich habe es sehr genossen. Danke. Und ich bin gespannt, wie man das tiefenpsychologisch deuten kann, dass der künstlerische Leiter der Bösewicht ist.
Ja, und seine Stellvertreterin übrigens auch. Ja.
Seine Stellvertreterin auch, nein. Genau.
Also das überlassen wir euch diese Deutung und ich bin sehr gespannt, diese Geschichte jetzt selber nochmal zu hören.
Was genau, jetzt ich auch. Jetzt gerade hat sie mega Sinn ergeben und ich bin einfach mit offenem Mund vor dem Mikro gesessen und hoffe, beim normaligen Hören habe ich das gleiche Gefühl.
Ich auch.
Aber ich habe sehr starke Bilder und also wenn da Film mal möchtest umsetzen, du weißt jetzt, wer was spielt.
Alright.
Ich bin zwar nur ein Bild auf einem Computer.
Ja, ich auch.
Who knows?
Romeo, vielen Dank.
Hey, ich danke dir.
Das war eine spezielle Impro-Lounge.
Yes.
Ich bin mal gespannt, was du daraus rausnehmen.
Oh, jetzt müssen wir noch
danken.
Danke.
Genau.
Ja, genau.
Ich fange mal an. Also erstmal vielen, vielen Dank dem Dani Giga für die Musik. Und an der Stelle möchte ich dem Autoren von 20 Masterplots danken, Ron Tobias, dessen Buch ich hundertprozentig empfehlen möchte, vor allen Dingen auch wegen seinem Einleitungskapitel. Das ist noch stärker als die einzelnen 20 Plots, der, glaube ich, für mich die allergrößte Einfluss aufs Thema Storytelling war. Mhm. Und wenn euch das einigermaßen, das Ad-Hoc-Geschichtenerzählen von einer halben Stunde gefallen hat, empfehle ich euch sehr, kauft, nicht runterladen, kauft 20 Masterplots von Ron Tobias. Es ist ein großartiges Buch und für die Impro extrem gut anwendbar. Mhm. Danke, Ron Tobias.
Finde ich übrigens auch, und über das Thema könntest du mit dem Volker Quandt sehr gut unterhalten.
Über das Buch?
Mhm.
Ehrlich?
Mhm.
Oh. Volker, lass uns reden.
Genau.
Sehr Romeo, schön. Wem möchtest denn du gerne danken?
Ich danke meinem Deutsch- und Französischlehrer, Peter Bassler. Der Peter Bassler hat, als ich etwa 17, 17 oder so gefunden, hey, wir machen hier eine Theaterproduktion, wie wär's, willst du nicht die Hauptrolle spielen? Und ich habe so gefunden, ich bin ein bisschen schüch und ich weiß noch nicht so recht. Und er hat gefunden, doch, ich sehe dich sehr in dem. Und dann haben wir auch verproben und so. Und genau, dank dem habe ich dort die Liebe zum Theater entdecken. Und ich danke Peter Bassler.
Danke, Peter Bassler. Und damit kommen wir zum Ende. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr diesen Podcast weiterhin abonniert und allen, die ihr kennt, empfehlt, denn so verpassen ihr und sie auch keine weiteren Folgen, wenn sie abonnieren. Wir erscheinen nächsten Donnerstag hier wieder mit der nächsten Folge. Bitte folgt uns auf Instagram und auf unserem WhatsApp-Channel. Da freut sich die Valentina und ich uns ganz sehr darüber. Und Valentina ist ja in der Geschichte die eingeschleuste Informantin. Also sie ist eine gute gewesen in der Geschichte.
Genau.
Ja, so erfahrt ihr mehr über uns und mich und alles Mann und für sich. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen geistig außer Atem von diesen 30 Minuten Geschichten erzählen.
Wow, ja.
Und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr nächste Woche mit dabei seid. Dann geht es dann wieder inhaltlicher weiter mit einer Diskussion zum Thema Impro. Das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Romeo, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Tschüss zusammen.
Ciao.
Romeos Thema. Romeos Thema.
War jetzt meine Kopfstimme spot on?
Romeos Thema. Romeos Thema. Du bist voll, du triffst alle Töne.
Das ist, jetzt kommt hier für alle, die das bisher aushalten, die 50, 60 Leute, die jede Woche den Podcast hören. Simon Schwegler hat vor Jahren behauptet, Gerard, du kannst singen, einfach nur in der Kopfstimme. Und es wird der Moment kommen, wo ich mich traue, mal in einer Theatersportshow einfach in der Kopfstimme
zu singen. Weißt du, was mich machen? Ich habe ja Comedian Harmonist gespielt.
Ja?
Und die haben ja viel in Kopfstimmen gesungen. Wir könnten mal zwei Stimmen anschauen von meinem kleinen grünen Kaktus.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero.
Oh, der Romeo guckt mich ganz verliebt gerade an.
Das sowieso.
Also, meine lieben Fans, die es bisher ausgehalten haben, Kopfstimme, Gerald, Musik, bald.